Draußen herrschen eisige Minusgrade, doch die letzten Tage waren voll von heißen Transfergerüchten. Welche Vereine konnten sich nachträgliche Weihnachtsgeschenke heranholen und bei welchen Neuzugängen läuft es einem eher eiskalt den Rücken herunter? Außerdem, Andrich holzt Kalimuendo im Strafraum um, Vuskovic schubst Stanisic mit beiden Händen von hinten, kein Elfmeter, Raum und Wolf streifen ihre Gegner minimal, Kimmich berührt Remberg eigentlich gar nicht, es gibt Elfmeter und wir sitzen hier und fragen uns einfach nur, was war denn da los?
Ohrjubel.
Der Podcast rund um Bundesliga und Kickbase.
Ohrjubel ist back. Moritz und ich sind wieder zurück mit einer neuen Folge. Ich bin leider noch ein bisschen angeschlagen. Also es kann sein, dass ich das ein oder andere Mal noch huste. Aber wir sind beide sehr motiviert, denn es war ein sehr spannender und ereignisreicher Spieltag. Und ja, wir haben auf jeden Fall einiges dazu zu erzählen.
So kann man das sagen, Isam. Wir haben wie immer ein volles Programm vorbereitet. In dem kleinen Prä-Intro habt ihr schon gehört. Nicht nur die Fehlentscheidungen, die getroffen wurden, diskutieren wir heute, sondern auch die Wintertransfers. Also es gab sehr, sehr viel hin und her bei den Vereinen. Viele Gerüchte, viele Deals, die dann noch geplatzt sind und eben auch wichtige Deals, die dann stattgefunden haben. Mhm. Ansonsten werfen wir einen kleinen Blick, das wird nochmal ganz spannend, auf unsere Saisonprognose. Also wir haben zu Saisonbeginn einen Tabellentipp abgegeben. Jetzt haben wir es in der Winterpause nicht geschafft, darüber zu sprechen. Aber jetzt so ein kleiner Zwischenstand, wie es da so aussieht, den verschaffen wir uns. Ansonsten reden wir wie immer über den Spieltagsrückblick, die Spieltagsprognose, welche Spiele ihr im Kickbase kaufen sollt. Also alles, was euer Fußball- und Kickbase-Manager-Herz begehrt, ist wie immer in dieser Folge am Start. Und Isam, ich würde einfach mal sagen, du darfst dir aussuchen, womit wir heute anfangen.
Ich würde sagen, wir fangen mit den Transfers an, weil ich glaube, der Deadline Day hat ja um 0 Uhr, wir nehmen am Dienstag auf, geschlossen. Und es ist noch einiges passiert in dieser letzten Woche, vor allem in den letzten Tagen. Und ich würde sagen, wir machen es beide so, dass wir abwechselnd einfach einen Verein aussuchen und da die Transfers benennen. Und der andere muss jeweils die Transfers bewerten von 1 bis 10, wo 10 richtig gut ist für den Verein. Und eins kein so guter, also ein sehr, sehr schlechter Transfer war.
Dann können wir dann zu da ja auch noch direkt sagen, wie wir die Kickbase-Relevanz bewerten. Also wir wissen bei den meisten Spielern natürlich nicht den Marktwert und so, aber einfach nur eine ganz knappe Einschätzung. Okay. Dann fang du doch gerne an und ich nehme mal an, du nimmst deinen Herzensverein.
Ich nehme meinen Herzensverein, der hat jetzt nicht so viel mit da gemacht, war jetzt auch nicht super viel nötig. Ja, kann ich einfach nur kurz erwähnen. Zwei neue Leihen gab es, zwei Leihen wurden abgebrochen und zu einem neuen Verein haben die geführt. Der erste ist Brian Saragossa, der war vorher bei Celta Vigo verliehen und ist jetzt bei AS Roma.
Ja, keine Ahnung, ob das ansatzweise interessant werden wird. Ich glaube, in Spanien hat er sich ja dann wieder ein bisschen besser angestellt als bei diesen kurzen
Einsätzen. Ja, ich glaube, er hatte gute Phasen gehabt und dann ein bisschen weniger. Und jetzt bei AS Roma, kein so schlechter Verein.
Ja, ich meine, ist jetzt kein Zugang. Wir bewerten nur die Spieler, die jetzt in der Bundesliga angekommen sind.
Ja, und Perez von HSV ist weg zu Southampton.
Auch wahrscheinlich gut für ihn.
Auch beides keine Relevanz eigentlich in Zukunft für den Bayern-Verein.
Ja. Gut, machen wir weiter mit Bayern 04 Leverkusen. Die Zugänge waren zum einen Jonas Omlin, den hat man sich rangeholt von den Gladbachern. Ich nehme mal einfach mal an, Flecken ist verletzt, Blaswig soll die 1 sein, aber Jonas Omlin ist jetzt anscheinend die vorübergehende Nummer 2. Ja, wie möchtest du diesen Transfer bewerten?
Sehr interessant, weil Omlin war auch bei Gladbach nur die Nummer 2.
Ja.
Und jetzt ist er quasi die Nummer 2 und wenn dann Flecken wiederkommt, ich weiß nicht, wie lange ist Flecken verletzt?
Keine Ahnung, aber er wird sicherlich bis, glaube ich, Februar oder März sogar ausfallen.
Dann ist er ja sogar nur noch die Nummer 3, Omlin. Also, aber ich sag, für Leverkusen ist es ein guter Transfer.
Ja.
Für Omlin ist es okay, aber vielleicht wollte er auch nochmal was Neues probieren. Ich sag, warte, bewerte ich die aus Leverkusener Sicht oder aus der Spielersicht?
Wir bewerten vom Verein, den Transfer... Für aus Vereinsicht. Also wie schlau es war, von Leverkusen den Spieler zu holen.
Okay, dann sage ich...
Also es ist eine Laie übrigens, ne?
Ja, ja. Dann sage ich sogar 9.
Neun, also ein richtig gut.
Für Leverkusen absolut stabil. Die haben jetzt noch einen anderen Bundesliga-erfahrenen Torwart auf der Hinterhand.
Sehr gut. Alles klar. Ja. Dann, die meisten sind jetzt auch nicht super interessant. Ich finde, Tim Oermann ist nochmal spannend. Ja. Den kennen wir schon von Bochum. War jetzt letzte Saison, also im Sommertransferfenster, verpflichtet worden und direkt ausgeliehen an Sturm Graz. Jetzt hat man ihn vorzeitig zurückgeholt. Ich nehme mal an, weil man einen anderen Spieler, und zwar Velocian, über den wir gleich noch bei Wolfsburg sprechen, verliehen hat. Was hältst du von Tim Oermann jetzt wieder in der Leverkusener Tracht?
Hat es eigentlich immer gut bei Bochum gemacht. Ich glaube, es ist gut für die Kadertiefe. Ich sage jetzt, ist eine... 6,5. Mhm. Gut für die Karl-Achievement.
Wahrscheinlich nicht super viel Spielzeit in Aussicht, aber ja, es ist für ihn auch vielleicht ganz geil, wieder in der Bundesliga zu sein. Ansonsten, den finde ich sogar noch ganz interessant, sehe ich gerade erst Stepanov, die Leihe von Nürnberg, wurde auch frühzeitig abgebrochen. War ja als Mini-Haaland immer so ein bisschen gehandelt. Der Start bei Nürnberg war ziemlich gut, jetzt leider irgendwie in der letzten Hälfte der Hinrunde sehr, sehr wenig Minuten nur noch gesehen. Mhm. Was sagst du, sorry, mein Fehler, ich sehe gerade, der wurde direkt weiterverliehen. Brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Der wurde zum FC Utrecht verliehen.
Okay, finde ich interessant.
Egal, naja gut. Ja. Dann war es das soweit zu den Zugängen von Leverkusen.
Dann sag ich, machen wir weiter mit Frankfurt. Haben wir schon ein bisschen über die gesprochen, aber die können wir jetzt nochmal kurz erwähnen und kurz sagen, kannst du die kurz bewerten. Der erste ist jetzt ein Verletzter und ich werde ihn wahrscheinlich wieder falsch aussprechen. Ebnatalib, glaube ich, von Elversberg bekommen für 8 Millionen.
Ja, ich finde, also wir hatten über ihn gesprochen, weil ich hatte mir selber zu Saisonbeginn ins Team geholt, Rückrundenbeginn. Sein erster Auftritt gegen die Dortmunder war direkt große Klasse, also zwei gelbe Karten gezogen, die wichtig waren, und die Kiste gemacht. Da dachte ich mir, 10 von 10 Transfer. Jetzt ist er verletzt, dann kommt er zurück, hat jetzt Kalimuendo, über den gleich noch reden, und Burkhardt dann wieder fit vor der Nase. Es wird nicht leicht für ihn, aber an sich finde ich, dass er in die Bundesliga gehört, und deswegen sage ich eine 7.
Okay. Dann haben wir noch, den du schon gerade erwähnt hast, Kalimuendo.
Ja, ist nur eine Laie, ne?
Ist nur eine Laie, 1,5 Laie Gebühr, aber vielleicht verpflichtet man ihn fest danach.
Ja, der Mann hat es von Anfang an gut gemacht, hat keine Eingewöhnungszeit gebraucht, ist für mich eine 10. Ja. Der passt rein und ich glaube, selbst wenn Burkhardt zurückkommt, wird er noch in der Startelf stehen.
Auf jeden Fall. Und jetzt der letzte, den kann ich auf jeden Fall nicht
aussprechen. Jetzt bin ich mal gespannt. Gib dir Mühe.
Echt gut, ja.
Wahrscheinlich. Auch einer, der schon über 2-3 gute Joker-Einsätze gezeigt hat, was er drauf hat. Man hat ihn ja ziemlich günstig geholt, ne? Für irgendwie ganz wenig. Ich habe gerade vergessen, von zweiter oder
dritte Liga? Von Hoffenheim, zweite.
Also dritte Liga, ne?
Ja.
Und dafür hat er es direkt ganz ordentlich gemacht. Eine 6, 7, 8, sowas. Also der macht das ganz ordentlich.
Und dann würde ich noch sagen, der eine ist vielleicht interessant. Ich glaube, er hat auch schon Spielzeit bekommen. Konsogi, ein Linksverteidiger. Ja, kommt aus Schweden.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer das ist.
Okay.
Kann man das bewerten?
Ich kann ja auch nicht so viel dazu sagen, aber jetzt bei der aktuellen Lage mit Frankfurts Defensive könnte er vielleicht noch mehr Spielzeit bekommen.
Möglicherweise, klar, unter dem neuen Coach auch. Also ja. Da sind nochmal alle Chancen genullt und vielleicht kann auch Keita Kusogi sich da an die Abwehrreihe rantrauen.
Und jetzt noch zum Abgang. Vai, raus.
Endlich. Verliehen.
Für 1,5
Millionen. Ja, nur verliehen, ne?
Ja.
Ich hoffe für ihn und für Frankfurt, dass er bei Nizza so gut funktioniert, dass sie ihn fest verpflichten wollen, weil bei Frankfurt sehe ich für ihn keine Perspektive und
wie viel gekostet?
Keine
28 oder auf jeden Fall sehr, sehr viel.
Es war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt der teuerste Transfer, den Frankfurt hier getätigt hat, und das war echt ein Flop.
Da kann man auch kurz erwähnen, ein Frankfurter, der lange da gespielt hat, Buta, ist jetzt nach Kopenhagen fest transferiert.
Mhm.
Kann man nochmal zum erwähnen.
Alright, machen wir weiter mit Dortmund, die wie immer Kehl Masterclass brilliert haben auf dem Transfermarkt. 0 Zugänge, aber 4 Abgänge. Groß zurück zu Brighton, Cole Campbell und Durinville ausgeliehen und Aaron Anseminio. Dafür konnte man jetzt wahrscheinlich nichts. Zurück zu Chelsea und direkt weiterführen.
Aber man hätte sich einen neuen dafür irgendwie holen können.
Genau.
Vor allem ja jetzt neulich am Wochenende hat sich ja noch Filippo Mani verletzt.
Ja, und jetzt stehst du da mit in der Innenverteidigung eigentlich nur 3 Innenverteidiger für 3 Positionen. Du hast Süle, Schlotterbeck und Anton. Und gut, wir rechnen jetzt noch Benzebaini und Emre Can dazu. Und Can ist wahrscheinlich der Starter, der am ehesten die meisten Minuten sammeln würde. Aber sowohl Benzebaini als auch Emre Can sind hier eigentlich gar keine gelernten Innenverteidiger. Das heißt, an sich hast du für diese 3 Positionen genau 3 Leute. Und das ist dann schon langsam ziemlich dünn. Also, bei Dortmund sprechen wir sowieso immer oft über einen dünnen Kader. Und das hat sich jetzt durch diese 4 Abgänge oder Laien echt nochmal verschärft. Also ich weiß nicht, was man sich da gedacht hat. Das
ist sehr verrückt. Obwohl ich dazu sagen muss, ich zähle jetzt mittlerweile schon Can und Benzemaini als Innenverteidiger, weil die haben schon sehr, sehr viel in der Innenverteidigung gespielt bei Dortmund zuletzt.
Ist auch so, stimmt. Ja. Aber für mich ist Can trotzdem einer, der eigentlich Box-to-Box-Qualitäten hat.
Ja.
Und klar, er ist ein sehr robuster Innenverteidiger, aber an sich ist er das für mich irgendwie im Kopf immer noch nicht. Also für mich ist er immer noch der Juventus- und Liverpool-Box-to-Box-Spieler, der auch vorne mal eine Kiste reinhaut. Und auf der anderen Seite, Benzebaini war lange Zeit bei Gladbach zum Beispiel ein klassischer Linksverteidiger.
Ja.
Und da ist für mich auch bei ihm am ehesten noch die Qualität.
Okay. I don't know. Ich sage, er hat es auch gut gemacht bei Dortmund in der Innenverteidigung. Er hat ja da auch schon einige Spiele gesammelt.
Ja, aber ich finde irgendwie, wenn sie bei ihm immer noch, das ist das so, was Schlotterbeck früher war. Immer diese Wackler oder auch Upamecano, die beiden haben das jetzt rausbekommen. Wenn sie bei ihm, habe ich immer so ein bisschen Schiss. Auch, ich finde, beim Afrika Cup war er auch echt nicht solide. Also der hat immer so seine Phasen.
Okay, machen wir weiter.
Ja.
Mit Freiburg. Da gab es zwei Leihabbrüche. Aber die auch direkt weiterverliehen worden sind. Das ist nicht so von großer Relevanz, aber kann man kurz erwähnen. Robert Wagner von Kiel wurde weiterverliehen nach Dresden. Und Noah Weishaupt wurde nach Hannover weiterverliehen. Und da kann man noch erwähnen, dass es zwei Abgänge war, die eigentlich für mich, die haben sich nicht ganz durchsetzen können, sagen wir mal so. Adamu ist nach Celtic gewechselt für 500.000. Was sagst du?
Ja, ich meine, er ist klar hinter Matanovic und Höhler momentan. Mhm. Da ist bei Freiburg wahrscheinlich gerade die Sturmspitze sehr gut besetzt.
Und Ehren Dingschi kehrt zurück zu seinem alten Verein.
Freue ich mich sehr für ihn. Sprechen wir gleich bei Heidenheim drüber, ne?
Ja,
okay. Machen wir
weiter.
Erster FSV Mainz. Und hier ging es richtig zur Sache.
Einiges, ja.
Du bewertest Philipp Tietz, Neuzugang von Augsburg für 4 Millionen.
Ich sage, am Anfang hat er echt keine guten Spiele gemacht, die ersten zwei. Und jetzt ist er mittlerweile ein bisschen reingekommen. Also hat, glaube ich, zwei Tore mindestens. Er hat einen Elfer verschossen, dann hat er einen reingemacht. Ich glaube, dann hat er noch ein Tor.
Ich glaube, er hat ein Tor, eine Vorlage.
Ein Tor, eine Vorlage, was eigentlich auch okay ist.
Ja.
Jetzt sind drei Spielen oder vier Spielen für Mainz. Ich sage jetzt aktuell eine 7.
Okay. Alright. Kann er sicherlich
noch oben, aber.
Wir machen weiter mit Silas.
Silas finde ich eigentlich, ich habe ihn immer geliebt bei Stuttgart. Ich fand es sehr schade, dass er bei Stuttgart gar nicht mehr zum Zug kam. Hat jetzt auch getroffen, nachdem sich jetzt Hollerbach leider verletzt hat. Für mich kann es auf jeden Fall eine gute Zahl sein. Ich sag erstmal auch eine 7, würde ich sagen.
Mhm. Ja, könnte jetzt, wie du gesagt hast, aufgrund der Hollerbach-Verletzung interessant werden. Wer auch interessant werden kann aufgrund der Hollerbach-Verletzung, ist einer meiner Lieblingsneuzugänge, und zwar Geraldo Becker, ausgeliehen von Osasuna, jetzt bei den Mainzern.
Finde ich super, war bei Union Berlin auch immer sehr gut unterwegs, und ich sag, ich sehe ihn ein Stück besser als Tietz, allgemein von der Qualität her. Deshalb würde ich Geraldo Becker eine 8 sagen, aber wer weiß, wer am Ende einschlagen wird.
Ja, okay. Und dann noch Stefan Posch, der jetzt schon zwei oder drei gute Spiele gemacht hat, von Como ausgeliehen.
Finde ich, ist eine 9.
Ja.
Das ist super für die Innenverteidigung von Mainz, bringt absolut Stabilität mit.
Mhm.
Also auf jeden Fall super Transfer da.
Alright, die einzigen beiden Abgänge, die nennenswert sind Ben Bobzin und Arno Nordin, die wurden beide ausgeliehen an Dresden und Stade Rennes. Machen wir weiter mit?
Mit, sagen wir mal, RB Leipzig,
einem
weiteren Verein, der gerade gut läuft in der Bundesliga, bei dem es gerade ganz gut lief. Jetzt, die haben auch ein paar Sachen gemacht, vor allem einen super großen Transfer, nämlich Brian Gruder, der Ex-Mainzer, wurde von Brighton geliehen, 1 Million Leihgebühr.
Ja, nur noch für die Rückrunde jetzt, ne?
Ja.
Also das ist ja eine relativ befristete Leihe. Ich muss sagen, ich verstehe die Leihe nicht so ganz. Also ich freue mich, ihn wieder in der Bundesliga zu sehen. Wir kennen ihn aus Mainzer Zeiten, da hat er es gut gemacht. In England hat er sich jetzt nicht so richtig durchsetzen können. Ich habe mir mal seine Stats angeschaut. So geil war das bis jetzt in England nicht. Kaum gestartet.
Ich glaube, er hat ein krasses Tor gegen Man City oder Liverpool geschossen.
Kann sein.
Das wirklich krass war. Aber sonst ist er mir auch gar nicht aufgefallen.
Aber ich weiß nicht. Also eigentlich ist er perfekt der Ersatz für Baumgartner. Aber du hast halt Baumgartner. Also ich check nicht so ganz, warum man ihn sich geholt hat. Wenn die Elf, ich finde Leipzig, zusammen mit vielleicht Hoffenheim, sind die beiden Teams, wo du momentan die konstanteste Startelf hast. Die sind eingespielt. Und wenn Lükeber wieder fit ist, dann hast du für mich eigentlich 11 gesetzte Spieler. Glaubst du, er ist jetzt wirklich einer, der Baumgartner Konkurrenz macht, oder ist er nur der Ersatz als Backup, weil Uldre Ogel immer noch verletzt ist?
Ich sage, er ist auch vielseitig einsetzbar in der Offensive, weil er kann auch so ein bisschen auf den Flügelpositionen spielen. Ich glaube, das ist einfach dafür, für die Kader-Tiefe, weil Bakayoko war jetzt lange verletzt und ist auch gar nicht mehr gesetzt, weil Diomande und Musa gesetzt sind.
Ja, aber Bakayoko ist wieder fit, und wozu brauchst du die krasse Tiefe? Du bist nur noch in einem Wettbewerb. Du bist noch im BFB-Pokal drin, gut.
Ja.
Aber trotzdem, also du spielst nicht international. Du hast eigentlich nur das Ziel, in der Bundesliga die Champions League-Plätze wieder zu erreichen.
Und dafür brauchst du halt, auf jeder Position musst du halt super besetzt sein. Und deshalb wollen die wahrscheinlich da eine Kader-Tiefe haben, weil Diomande war schon das ein oder andere Mal verletzt. Jetzt Bakayoko war länger verletzt. Musa ist auch immer verletzt. Also da willst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Backup haben.
Ja,
ein bisschen mehr Sicherheit haben.
I don't know. Also ich gebe dem Ganzen eine 7. Ich bin nicht so krass begeistert, aber ich verstehe den Hype.
Okay. Sonst gab es ganz viele kleinere Transfers bei Leipzig von Spielern, die man jetzt nicht so unbedingt so kennt. Aber die wahrscheinlich dann nächste Saison wieder auch ihren Durchbruch haben werden.
Ja.
Ich will noch einmal kurz erwähnen, teuren Transfer gab es. Abdul Kone, kennen wir glaube ich beide nicht, von Stade Rennes.
Nee.
Ein Innenverteidiger, haben die für 17 Millionen geholt.
Das ist eine Stange Geld, wow.
Ja, und Abgänge kann man kurz erwähnen. Timo Werner verlässt RB Leipzig nach Amerika in die MLS. Nach Earthquakes, San Jose Earthquakes.
Mhm.
Haidara auch nach Lens für 2 Millionen und Kampel, haben wir schon drüber gesprochen, hat sein Karriereende angekündigt.
Alright, oh, wunderbar, wir machen weiter mit dem SV Werder Bremen. Wir fangen an, ganz knackig, Jovan Milosevic.
Sage ich, ist eine, sagen wir mal eine 6.
Mhm. Also du siehst ihn in Zukunft gesetzt oder eher nicht?
Ich sag, bei Bremen ist kein Stürmer, der aktuell im Kader ist, Bundesliga tauglich.
Okay, krass. So, das so ist ein Call.
Das ist ein Call.
Das
ist ein Call.
Das heißt, du schickst einen Djinma.
Obwohl, sagen wir nicht, Bundesliga ist eher so für die letzten. Ein Bundesliga-Stürmer, der so für die letzten 4 Plätze in der Bundesliga gut sind. Also so okay. Auf einem sehr untersten Niveau.
Also nicht das Niveau, was eigentlich Werder Bremen darstellen möchte. Interessant. Genau. Na gut, machen wir weiter.
Mit dem nächsten Verein?
Ja.
Das war's von Bremen.
Okay. Das war's von Bremen.
Bei Stuttgart. Die haben sich jetzt einen neuen Stürmer geholt, aber ich glaube, den kennen wir wahrscheinlich nicht. Arevalo von der zweiten spanischen Liga kommt. Der 7,5 Millionen haben die für ihn gezahlt.
Ich habe mitbekommen, aber der hat ja bis jetzt noch nicht mal Spielzeit gesehen. Also ich glaube, schwer zu bewerten, ehrlich gesagt.
Das war es eigentlich bei Stuttgart. Sonst gab es ein paar Abgänge nach anderen Bundesliga-Vereinen, aber da gehen wir dann bei dem Verein drauf ein.
Borussia Mönchengladbach hat sich unter anderem Kota Takay geholt, Laie von Tottenham.
Der hat ja jetzt auch gespielt, da Dix verletzt war. Jetzt 1-1 in Bremen, hat er eigentlich okay gemacht. Davor haben die, glaube ich, 4-0 verloren, weißt du das? Gerade aus dem Kopf. Also davor hat Gladbach, glaube ich, verloren. Also
ich weiß gar nicht.
Ich sag, ist okay. Also man kann jetzt ihn nicht super krass bewerten. Ich glaube, er wird nicht gesetzt sein als erstes, aber für den Backup ist es gut. Ich sag nur 6.
Glaubst du nicht, er wird gesetzt sein?
Ich sag, wenn Dix wieder fit ist, wird er spielen.
Ja, aber wer, das,
dann hast du da noch einen Sander, der auch in der Dreierkette spielt. Und dann hast du noch Elvedi.
Genau, also für mich ist eigentlich Dix, Elvedi, Takay.
Und Sander wird nicht spielen, sagst
du? Nee, Sander ist ja eigentlich nur einer, der in der Innenverteidigung ausgeholfen hat. Sander ist ja eigentlich Mittelfeldspieler.
Aber ja, natürlich. Aber er hat jetzt die letzten 5 Spiele gespielt und.
Er hat es auch die Saison, die Hinrunde über sehr gut gemacht. Da stimme ich dir auch vollkommen zu. Aber für mich ist Kota Takay eigentlich einer, der für die Rückrunde viele Startelf-Einsätze sammeln könnte. Auch wenn Dix wieder fit ist. Aber.
Das ist ein großes Fragezeichen, ob er da spielen wird oder nicht. Aber ich sag, es ist auf jeden Fall ein guter Transfer, weil du halt die Innenverteidiger brauchst mit Qualität.
Ja. Und Alejo Sarko hat man sich ausgeliehen von Leverkusen.
Ich glaube, er wird keine große Rolle spielen. Weil du hast Tabakovic, der es eigentlich super macht. Also, nicht, was heißt eigentlich, er macht super. Jetzt dieses eine Spiel, wo er den Elfer verschossen hat, war jetzt nicht so gut, aber sonst macht er eigentlich eine super Saison. Und dann hast du einen Tim Kleindienst, wenn er wiederkommt.
Mhm.
Und ich sehe da halt auch keine Perspektive für ihn. Ich sag eine 3.
Eine 3. Alright. Dann gibt es bei den Abgängen, was ich erstmal gar nicht mitbekommen habe, man hat Luca Netz an Nottingham verkauft.
Ja.
Also du hast ihn nicht verkauft. Nur verliehen.
Ich dachte verliehen.
Okay. Nee, ich dachte auch, aber es gab eine Ablöse von 2,5 Millionen.
Das ist wenig, ne?
Und du dachtest eigentlich, also für mich war Luca Netz ja einer der...
Der kam von Hertha, ne?
Der kam von Hertha, Hertha-Talent. Und dann war er bei Gladbach auch immer so einer, wo gesagt wurde, ey, der wird in den nächsten Jahren unsere linke Schiene bilden. Und jetzt hat man ihn abgegeben.
Für die Nazio meinst du linke Schiene? Oder was meinst du?
Nee, bei Gladbach.
Ach so. Ja, ich sag ehrlich, ich finde er und Ulrich... Die gehen so ein bisschen unter bei Gladbach, weil die sind so sehr unauffällig und da passiert nicht so viel. Und ich glaube, jetzt in der Hinrunde, der hat er ja auch nicht so viel gemacht oder hat sich da nicht durchgesetzt wegen der Systemumstellung und alles. Ich finde, die haben ihn aber unter Marktwert bekommen. Außer sein Vertrag wäre diesen Sommer ausgelaufen. Das wissen wir aber wahrscheinlich
gerade. Das weiß ich nicht, aber genau, sein Marktwert ist bei 6 Millionen und hat ihn für 2,5 abgegeben. Dafür, dass man ihn mal als so hohes Talent gehandelt hat, ist das, glaube ich, irgendwie schade, enttäuschend. Ja. Ich hoffe, dass er sich bei Nottingham so ein bisschen Spielzeit erarbeiten kann, weil ich glaube, da wird es nicht unbedingt leichter als bei Gladbach. Na gut, weiter geht's.
Weiter geht's mit Wolfsburg. Die haben auch den einen oder anderen Transfer getätigt. Fangen wir mal an mit einem Leverkusener, der jetzt geliehen worden ist, nämlich Belokian.
Belusjan. Ich glaube Belusjan. Ich finde es geil für beide Seiten, ehrlich gesagt. Belusjan spielt ja vor allem linker Innenverteidiger. Ich glaube, er kann aber auch Linksverteidiger spielen.
Genau, ja, kann er auch.
Und das Gute ist ja, dass bei Wolfsburg gerade das gar nicht läuft. Das heißt, es ist seine Chance, die Chance von Belosian, sich sozusagen direkt dort einzufinden. Gerade links hat man Schwierigkeiten. Zehnte hat mir in den letzten Spielen gar nicht gefallen. Du hast sogar einen Gerhard auf dem Linksverteidiger ausprobiert im letzten Spiel. Das hat auch nicht gut funktioniert. Also für mich ist Belosian einer, der direkt Relevanz haben könnte. Und deswegen sage ich, ist es eine 9 von 10 Laie. So, ja. Es ist eben nicht genau seine Position, aber er könnte dort spannend werden. Und auch ein Kickbase würde ich ihn mir jetzt ranholen, denn der Mann ist gerade günstig und wenn er in Zukunft gesetzt ist, dann wird er echt spannend.
Das ist ein sehr guter Call, stimme ich auf jeden Fall zu. Dann haben wir noch zwei, will ich noch erwähnen, oder vielleicht drei sogar. Zwei, die jetzt schon etwas länger da sind, aber auch diesen Winter gekommen sind. Einmal Kumbedi, der wurde jetzt fest verpflichtet erst zu diesem Winter für 6 Millionen.
Was in der Hinrunde war er aber schon da,
oder? Er war Hinrunde da, nur geliehen, jetzt wurde er fest verpflichtet. Wie sagst du, wie gut war der Transfer jetzt,
also
die feste Verpflichtung?
Ich sage erstmal gut. Das ist für mich eine 7, aber ich verstehe nicht ganz, warum man ihn trotzdem so anzweifelt vereinsintern, weil ich habe das Gefühl, der ist nicht rechts gesetzt. Es gab Spiele, wo er nicht in der Startelf stand, wo er teilweise 0 Minuten bekommen hat, wo ich mich wirklich gefragt habe, so, du hast doch jetzt eigentlich einen guten Fit gefunden. Der hat in den ersten 6 Spielen, wo er da war, irgendwie direkt 4 Vorlagen oder so geliefert.
Und er ist deutlich besser als Fischer.
Er ist deutlich besser als Fischer, meiner Meinung nach. Auch gerade offensiv bringt er dir viel mehr Power mit Pejcinovic in der Kombination. Der schlägt dir da Flanken rein. Also das ist wirklich eine richtig geile Flügelzange gewesen mit Zehnter zum Saisonbeginn. Oder in der Hinrunde. Mhm. Und jetzt hast du ihn sicher verpflichtet und die Meldung kam raus, du hast ihn verpflichtet und im Spiel, nachdem das rauskam, stand er direkt nicht in der Startelf. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Also wenn man ihm das Vertrauen entgegenbringt, sage ich, ist es ein 7 bis 8 von 10 Transfer, aber da musst du ihn jetzt auch spielen lassen. Also sonst ist Quatsch.
Da haben wir noch in der Innenverteidigung Scheugei.
Das ist ein Stürmer.
Ah, ein Stürmer, tut mir leid, ja. Das ist ein neuer Transfer, den die jetzt geholt haben.
Ja. Genau, Shiogai. Ich habe viel Positives von ihm gehört. Er wird auch wohl vor allem als Perspektivspieler gehandelt. Also man möchte ihn aufbauen und in den zukünftigen Saisons auf jeden Fall öfter einsetzen. Ich glaube, für die Rückrunde wird er erstmal nicht so interessant, weil du hast Amura, du hast in Maiea, du hast eigentlich in der Offensive viele Spieler wie Wimmer und auch Pejcinovic, die Minuten sammeln wollen. Also wird schwierig für ihn, und auch Dachim jetzt auch wieder ganz gut performt, wird schwierig für ihn, sich da jetzt durchzusetzen. Würde ich erstmal gerade in Kickbase auch die Finger von lassen.
Und letzter Neuzugang, kann man auch kurz erwähnen, Adjete, ein Innenverteidiger von Basel gekommen, auch für 9,5 Millionen, wie Scheugei. Hat er eine Chance zu spielen in der aktuellen IV-Position?
Ich sehe es aktuell nicht. Ich finde, dass es Jens richtig gut gemacht hat. Jetzt hast du eigentlich wahrscheinlich wieder das Duo Kolirakis und Wawro. Und wenn du die beiden da hast und Jens deine Hinterhand, dann darfst du nicht vergessen, du hast auch noch einen Jason Seelt. Also du hast eigentlich wirklich viele Innenverteidiger im Kader. Jetzt hast du auch noch theoretisch Belosian dazu geholt. Du hast jetzt 9,5
Millionen. Einer zu viel gefühlt, ne?
Ja, mindestens einer für zu viel, weil du bezahlst jetzt fast 10 Millionen für Adjete. Das heißt, eigentlich willst du den spielen lassen. Mhm. Aber dann ist die Frage, für wen? Mein Call ist, die haben sich den geholt, weil sie Wawro und oder Kolirakis im Sommer abgeben wollen. Aber wir werden sehen. Also für diese Saison, ich würde mich nicht rantrauen. Ehrlich
gesagt. Kurz noch erwähnen, Skov Olsen war ein komplettes Missverständnis bei Wolfsburg. Ist jetzt verliehen worden nach Rangers, nach Schottland.
Ja. Okay, machen wir weiter mit Augsburg. Da gab es 3 interessante Leute. Zum einen hat man sich Yannick Keitel von Stuttgart ausgeliehen.
Sage ich, ist, finde ich, passt sogar gut zu Augsburg an sich, auch in den Kader da rein. Ich sag, ist eine 6, gut für die Tiefe so.
Okay, weiter geht's mit Michael Gregoritsch.
Finde ich ein super Transfer, ich mag ihn. Ich finde, er ist so ein richtiger Bundesligaspieler, also einer, der sich schon ein bisschen Namen in der Bundesliga gemacht hat.
Ja.
Hat jetzt auch doppelt getroffen im letzten Spiel, gehen wir noch später drauf ein.
Ja.
Für mich ist das eine, vor allem in der aktuellen Sturmposition bei Augsburg, sage ich sogar eine 8, ein guter Transfer.
Stark. Und dann Arthur Chavez von der Hoffenheim aus.
Auch super Transfer, hat direkt auch gegen Bayern getroffen. Für die IV auch eine 9, würde ich sagen. Super.
Also du sagst, Augsburg hat eine richtig gute Winterphase hingelegt.
Vor allem Chavez und Gregoritsch, super Transfers.
Ja. Alright, das war's zu Augsburg.
So, machen wir weiter mit Union Berlin, aber da gibt es nicht so viel zu erzählen. Ljubicic ist einfach nur verliehen worden nach Wolfsburg.
Düsseldorf.
Nach Düsseldorf, tut mir leid.
Ja.
Das ist so das einzig Relevante, was man da so sagen kann. Neuzugänge gab es nicht bei Union Berlin.
Okay, aber da muss man sagen, da funktioniert ja auch alles gerade ganz gut. Vielleicht war es einfach nicht nötig, ne?
Ja.
Alright, St. Pauli hat jetzt Matthias Rasmussen gekauft für 1 Million. Und der hat im letzten Spiel auch direkt gestartet. Hat das okay gemacht, was sagst du?
Finde ich sehr interessant, weil für mich eigentlich das Mittelfeld bei St. Pauli immer so käsebesetzt war mit Fujita, mit Urban, der jetzt lange verletzt war, aber jetzt ab und zu mal wieder spielen konnte.
Ja.
Und jetzt Rasmussen bringt da nochmal ordentliche Konkurrenz rein, mischt das nochmal ein bisschen auf. Also an sich ein guter Transfer, auch für 1 Million ist vollkommen okayer Preis. Ich sag, ist auch eine 6.
Okay. Und Tomoya Ando, Innenverteidiger, hat jetzt die letzten beiden Spiele direkt gestartet. Meiner Meinung nach hat er das ganz solide gemacht. Was sagst du?
Ich sag auch, St. Pauli hat sich da in der Defensive nochmal gut verstärkt. Ich sag auch eine 7 ist es.
Alright, sehr stark. Das war's zu St. Pauli.
Und weiter geht's mit Hoffenheim. Haben wir schon einmal kurz erwähnt, aber kannst du nochmal kurz bewerten. Cole Campbell von Dortmund geliehen worden.
Ja, hat er überhaupt schon Minuten bekommen?
Ich glaube nicht.
Es ist schwierig, weil bei Dortmund hat man ihm keine Minuten geben können. Man verleiht ihn jetzt an die TSG. Und bei Hoffenheim läuft es gerade gefühlt noch besser als bei Dortmund. Das heißt, dort hat er gefühlt noch weniger Chancen auf Minuten, gerade irgendwie in die Rotation reinzufinden. Hm. Ist für mich leider eine 3. Also den Mann hätte man lieber irgendwie zweite Liga oder ins Ausland, dass er echt mal Minuten bekommt.
Ja, an sich hat Hoffenheim viel gemacht in der Transferphase, aber vor allem viele Spieler abgegeben und Leihen beendet. Also zum Beispiel Tim Drexler ist nach Salzburg für 2 Millionen gewechselt, dann David Mofka am Sturm ist nach Elversberg für 1,5 gewechselt und dann ganz, ganz viele Leihen. Sowas wie Hannes Behrens ist, obwohl Heidenheim, kommen wir nochmal dazu.
Heidenheim kommen wir jetzt gleich zu sogar.
Ja, Tom Schuh ist nach Kiel, Arthur Chavez haben wir schon erwähnt, Attila Soloy, Dennis Geiger, die sind auch alle weg.
Und jetzt kommen wir endlich zu Heidenheim und da finde ich, hat man gekocht, aber da musst du jetzt bewerten. Mhm. Was sagst du zu Ehrendingchi Comeback als Laie?
Ich sag, finde ich sehr gut für die Offensive. Er hat ja super geklappt bei Heidenheim, war einer der besten Offensivspieler für Heidenheim. Ich sag eine 8.
Mhm, geil. Leonidas Sergio ausgeliehen von Stuttgart.
Finde ich auch gut für die Tiefe. Ich glaube, er kann ja auch Innenverteidiger, wenn ich mich nicht
irre. Ja, rechter Innenverteidiger.
Ja, vor allem, ja. Und Rechtsverteidiger. Also ist da gut, kann auf beiden Positionen gut spielen. Ich sag eine 7,5.
Stark. Und Hennes Behrens von der TSG ausgeliehen.
Muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht ultra viel gesehen von ihm. Also kann ich das schwer bewerten.
Ich kann dir sagen, er hat letztes Spiel gegen Dortmund gestartet und durchgespielt.
Okay. Wahrscheinlich wird das ganz gut machen. Ich kann es schwer einschätzen, wie gesagt. Also ich sag erstmal eine 6.
Okay. Und dann hat man noch Christian Conte geholt. Das ist der Bruder von Serlot Conte, den man schon dort spannend. Hat. Finde ich
sehr spannend. Serlot Conte spielt aber nicht mehr bei Heidenheim, ne?
Oder spielt er doch, noch bei doch, klar.
Der spielt noch.
Ja, beide. Finde
ich super, dass man
beide
das,
da.
Das Brüderduo da hat.
Ja.
Würde ich sagen, eine 7. Einfach aus dem Fakt, weil es so lustig ist.
Geil.
Dass beide Brüder da jetzt spielen.
Alright, das war's zu Heidenheim.
So, dann noch Köln. Dann haben wir zum einen, vor allem gab es da einen interessanten Neuzugang. Ich werde ihn wieder falsch aussprechen. Du grüßt mich auch schon so an.
Ja, bei der letzten Folge hast du den Namen crazy ausgesprochen, sage ich.
Simpson Pusey.
Ja, Pusey, was auch immer. Was tough ist, der Mann ist jetzt gefühlt seit Wochen wieder verletzt.
Hat, glaube ich, 2 Spiele gemacht, oder?
Ich glaube, 3, ja.
3, ja.
Und die hat auch direkt gestartet und so. Hat das gut gemacht, ist aber nur eine Laie. Er sollte so ein bisschen für mich der Hübers-Ersatz sein und das ist halt hart, wenn er jetzt auch verletzt ist. Also du brauchst eigentlich wirklich Spieler, die konstant auf dem Platz stehen. Deswegen ist es für mich nur eine 5.
Okay, dann das war eigentlich so das Interessante.
Nee, bitte frag mich noch den Bayern München-Spieler.
Den Bayern München, Philippe Chaves? Ja. Ah ja, das ist wirklich eigentlich interessant.
Ja.
Der wurde jetzt nach Köln verliehen, hat sogar, ich glaube, der Köln hat sogar eine Kaufoption für ihn.
Genau so ist es.
Wie siehst du es?
Ich finde, es ist spannend, weil ich mag diesen Gedanken, dass Köln immer noch eine Talentschmiede ist.
Mhm.
Ich finde, du hast zum Beispiel einen Zaid Al-Mallah jetzt hochgebracht, der unter...
Das finde ich, ja.
Wo man immer noch sagen muss, mir gefällt Kwasniewski Herangehensweise an ihm immer noch gar nicht.
Ja.
Also ich finde, du solltest den Mann einfach mal durchgehend spielen lassen und sonst kocht das Thema
so
weiter hoch.
Genauso.
Und ich freue mich, dass jetzt auch Philippe Chaves da vielleicht Spielzeit sammeln kann, weil ich glaube, er hat ja sogar schon bei den Bayern jetzt in dieser Saison ein paar Mal auf Platz gestanden.
Ich glaube, gegen wen war das da? Gegen Augsburg hat er sogar noch gespielt, aber in der Schlussphase wurde er eingewechselt.
Und ich glaube, gegen Wolfsburg, wo man dieses 8-1 oder so, was war das für ein Spiel? 8-1 oder so?
Ja, 8-1 war das.
Ich glaube, da hat er auch ein paar Minuten bekommen und ich finde, man hat auf dem Platz direkt gemerkt, und das hat mich überrascht, dass er eine gewisse Confidence mitbringt. Also er ist relativ sicher auf dem Platz oder wirkte so. Und ich glaube, dass er bei Köln echt Minuten sammeln kann.
Und ich finde es sehr gut, dass Kompany solche jungen Spieler, die wenige Spielzeit, also so ein paar Minuten bei Bayern gegeben hat.
Safe.
Weil jetzt sind andere Bundesliga-Vereine aufmerksam geworden auf ihn.
Ja.
Und jetzt kommt zum Beispiel so eine Laie zustande. Er wäre niemals nach Köln verliehen worden, sage ich jetzt. Hätte ja nicht die beiden Spiele da gespielt, wo er bereits gespielt hat in der Bundesliga.
Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Wisdom Mike nicht irgendwie noch verteilt
wurde. Ja, ich glaube auch, dass er gar nicht zum Zug kommt. Und ich glaube, eine Laie tut ihm sehr gut. Ich glaube aber auch, Winston Mike ist erst 16, wenn ich mich nicht irre, oder vielleicht 17.
Ja.
Vielleicht, aber eigentlich wäre eine Weile auch gut für ihn.
Ja. Na gut, dann kommen wir noch zu Hamburg, zum letzten Verein. Hier hat man zum einen Omari fest verpflichtet.
Was sagst du? Hat es am Anfang gut gemacht, war dann ewig lange verletzt. Aber ich sag, in der IV könnte, hat er es eigentlich, wenn er gespielt hat, ganz solide gemacht. Also ich sag eigentlich, für 2 Millionen auch, ne? War es eine gute Verpflichtung.
Ja.
Ich sag 7,5.
Aha. Und dann Damien Downs hat man ja von Southampton ausgeliehen.
An sich, vom Namen her, cool, weil er auch bei Köln gespielt hat und so Bundesliga und alles kennt. Hat jetzt bisher keinen, in den Spielen jetzt bisher keinen großen, nichts Großes hinterlassen. Also ich sag, ist eine 6. Ich glaube sogar, dass er floppen wird.
Okay, kann sein. Und dann noch ein Offensivmann. Albert Grünberg hat man sich ausgeliehen von Stade Rennes. Liga-Insider sieht ihn jetzt kommendes Wochenende direkt starten gegen Heidenheim. Ist vor allem so linker Flügel, linker Halbposition. Die Frage ist, kannst du irgendwas zu ihm sagen? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Und wenn ja, was hältst du von ihm?
Also, ich kannte ihn ehrlich gesagt nicht, aber ich denke mal, er wird dann wahrscheinlich auf der Position von Dompe, der ja suspendiert worden ist, wahrscheinlich spielen.
Zunächst. Das ist die Möglichkeit, ja.
Also ich würde sagen, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler, der auf jeden Fall in der Bundesliga dann auf jeden Fall einige Minuten sammeln wird oder auch im Kickbase sehr interessant sein wird.
Ja.
Also würde ich sagen, für Hamburg wird es wahrscheinlich ein guter Transfer sein, also sage ich mal eine 7. Weil ich ihn jetzt noch nicht kenne, kann ich ja nicht höher gehen.
Okay, wunderbar, das war's. Das war's mit den ganzen Wintertransfers, Transfergerüchten und allem drum und dran. Punkt 1 dieses Podcasts ist damit abgehakt, Isam. Und wir können uns direkt in den nächsten stürzen. Und da hätte ich gesagt, werfen wir einen ganz kleinen Blick mal darauf, was wir für diese Saison prognostiziert haben. Denn ihr findet das Ganze auch noch auf Instagram. Die Reels sind, glaube ich, sogar beide angepinnt bei Eurjubel. Wir haben am Saisonbeginn, also vor dem ersten Spieltag, eine Tabellenprognose abgegeben. Und wir dachten uns, natürlich werden wir zum Saisonende hin das nochmal ganz genau analysieren. Aber wir dachten uns, wir werfen jetzt so einen kleinen, sozusagen Halbzeitblick nochmal rauf. Wie sieht es mit unserer Prognose aus? Bei welchen Vereinen lagen wir richtig und welche haben wir eher nicht so gut eingeschätzt? Mein Vorschlag, wir gehen die Tabelle durch und ich sag dir einfach, ob wir das beide richtig getippt haben, ob nur einer das richtig getippt hat und so weiter. Und am Ende ziehen wir so ein paar kleine Fazits.
Okay, dann lass es uns so machen.
Alright, Platz 18 momentan in der Bundesliga ist Heidenheim. Und das haben wir beide richtig getippt. Für uns war Heidenheim klar das Schlusslicht.
Ich glaube, für viele war klar, dass Heidenheim sehr, sehr schwierig haben wird in der Bundesliga.
Ja. Platz 17 momentan, St. Pauli. Das hatte ich richtig. Du hast sie auf der 16, also wir wussten beide, die werden strugglen, aber du hast gedacht, sie schaffen die Relegation. Vielleicht verändert sich das ja auch noch bis zum Saisonende. Platz 16 ist Mainz. Das haben wir beide nicht so gesehen. Wir haben beide den Mainzer Downfall predicted, aber nicht ganz so extrem. Du hast gesagt 15, also ein Platz nur.
Gar nicht so schlecht, sage ich sogar, weil sie ja in der Conference League waren. Ich glaube, siebter Platz waren die ja.
Und ich weiß noch, du musstest dich echt rechtfertigen für diesen Mainz-Call. Ja. Also du hast da auf jeden Fall mit Platz 15 gar nicht so weit daneben gelegen. Ich meinte auf dem Platz 13, also auch auf jeden Fall deutlich schwächer als im Vorjahr. Platz 15 ist Bremen, da lagen wir beide falsch, da haben sie beide etwas überschätzt. Du hattest sie auf der 13, nicht auf der 12, enttäuschende Saison bis jetzt von den Bremern. Platz 14 ist Wolfsburg, die haben wir beide klar überschätzt. Du hattest sie auf der 9 sogar und ich auf der 11, also haben wir beide auf jeden Fall gedacht, dass die besser diese Saison, dass die besser dran sind. Dann Platz 13 ist Hamburg. Haben wir auch beide überschätzt, aber sind wir gar nicht so weit entfernt. Du meintest 11, ich meinte 10, ist in Ordnung, kann noch passieren. Gladbach haben wir auch beide gedacht, machen es deutlich besser. Die sind jetzt auf der 12 und du hattest die auf der 8, ich auf der 7 sogar. Also Gladbach sehr enttäuschend bis jetzt für uns beide dieses Jahr. Du kannst jederzeit dazwischen reden, falls du irgendwas zu sagen hast. Ne? Also ich will nicht, dass ich einen zu starken Monolog führe. Platz 11, Augsburg. Du hast gesagt, sie sind auf der 12, also gar nicht so weit weg.
Gar nicht so weit weg, ja.
Ich habe sie auf die 15 geschätzt. Also ich habe sie fast sozusagen in den Abstiegskampf geschickt. Man muss aber trotzdem sagen, unten, also zwischen 18 und 11.
Darauf wollte ich auch noch eingehen. Ja. Von 18 und 11 sind es ja nur 4 Punkte.
Ja.
Und jetzt, wenn du gleich weitergehst, von 18 auf 9, oder von 16 auf 9, sind es auch nur 6 Punkte. Das sind 2 Siege Unterschied.
Ja.
Das ist wirklich sehr wenig.
Köln ist auf der 10 momentan. Wir haben sie beide unterschätzt. Wir haben sie auf die 14, die Köln auf die 14 gesetzt, beide. Und jetzt der Verein, wo wir wirklich mit am falschesten lagen, wenn man das so sagen kann. Union Berlin ist auf der 9. Du hättest sie auf der 17 und nicht auf der 16.
Ja, das also, ist ein Riesenunterschied bei uns beiden. Ich glaube, haben ja auch beide gar nicht mit gerechnet.
Nee, also
vielleicht auch ein bisschen so beide die Hertha-Brille auf, da wir beide eher Hertha-Fans sind hier in Berlin.
Ja, man muss aber auch sagen, die letzte Saison von Union war grottig. Und wir dachten, ehrlich gesagt, dass es jetzt nochmal in die zweite Liga runtergeht. Aber ja, sie machen das ordentlich. Neunter in der Bundesliga, wirklich nicht schlecht. Auf der 8 ist Frankfurt. Beide falsch. Du hattest sie auf der 5, ich auf der 6. Sie machen es schlechter, als wir dachten. Wir hatten beide gesagt, wird ein kleiner Downfall. Sie waren, glaube ich, Dritter letztes Jahr.
Ja.
Aber Platz 8 ist echt unter dem Niveau, was wir beide noch dachten für Frankfurt. Platz 7, Freiburg. Hast du richtig gesagt. Du hattest sie auf der 7. Ja. Ich habe sie auf der 8, also auch nicht weit weg. Machen das so ziemlich, wie wir beide das eingeschätzt haben. Leverkusen macht es schlechter, als wir dachten. Sie sind jetzt auf der 6. Du hattest sie auf der 4, ich auf der 3. Aber es ist ja noch Zeit. Leipzig ist auf der 5, du hattest sie auf der 4, ich auf der 3. Andersrum, sorry, du hattest sie auf der 3, ich auf der 4. Stuttgart ist auf der 4, habe ich richtig gesagt. Du hast sie auf der 6, aber auch da oben gibt es ja noch einen engen Kampf.
Ja, es ist auch eng von Leverkusen, 6. Platz bis Stuttgart sind es 4 Punkte, 4. Platz.
Ja.
Und Hoffenheim ist, der 3. Platz ist auch nur 3 Punkte davor.
Ja, also Hoffenheim ist auf der 3, wie du gerade gesagt hast. Und nach Union ist Hoffenheim der Verein, den wir beide klar unterschätzt haben.
Genau.
Du hattest sie auf der 10, ich auf der 9. Hm. Jetzt auf der 3. Konnte man aber auch kaum mehr vorher sagen. Ich meine, die waren letztes Jahr auf der 15. Also das ist schon ein Riesensprung, den Ilzer da mit der Mannschaft geschafft hat. Und Platz 2 und 1 Dortmund und Bayern haben wir beide richtig getippt. Natürlich kann sich noch viel ändern. Das Wichtigste ist dann, wie die Tabelle am Ende aussieht. Und dann werfen wir nochmal ganz genau einen Blick drauf. Aber ich habe es mal ausgerechnet. Momentan die durchschnittliche Abweichung von der Einschätzung. Also
bin ich sehr gespannt.
Für jeden Verein.
Ja.
Ich war durchschnittlich 2,55 Plätze daneben. Also ich habe zum Beispiel durchschnittlich, wenn ich jetzt gesagt habe, Köln ist auf der 10, dann wären sie jetzt in echt entweder auf der, 7,5 oder 12,5 ist natürlich
schön. Warte, lass mich meinen raten. Ich war ein bisschen drüber, ich sag 2,8.
Ich war bei 2,55, du warst bei 2,38, also du bist etwas besser gewesen. Genau richtig hatte ich 5 und du 4. Das heißt, ich hatte mehr genau richtig und du hattest dafür durchschnittlich sozusagen besser geschätzt. Aber das ist ja wie gesagt nur ein kleiner Zwischenstand. Das Wichtigste ist, wie es dann zum Saisonende hin aussieht. Wir wollten euch nur mal kurz beweisen, dass, die Einschätzqualität und das Fußball-Knowledge hier noch nicht ganz verloren ist. Weil ich finde, mit knapp 2 Plätzen Unterschied in der Schätzung können wir uns eigentlich brüsten. Das ist völlig in Ordnung.
Ja, und wir gehen dann nochmal genauer drauf ein, nochmal intensiver, am Ende der Saison.
Genau.
Dann werden wir das genauso auswerten, wie du es gerade perfekt ausgewertet hast. Was mir noch so einfällt, fällt dir noch vielleicht so der einen oder anderen Hot-Take ein, den wir am Anfang der Saison genannt haben? Also was bei mir einfällt, ich habe getippt, Meister Assist Olysee. Aber ich glaube, das war jetzt auch kein schwerer Tipp.
Das ist kein Hot-Take.
Ja, das ist kein Hot-Take. Ich habe getippt 18 aus 34. Wie viel hat Olysee jetzt?
Ich glaube
15, ne?
Keine Ahnung, aber er hat auf jeden Fall, er wird das auf jeden Fall
knacken. Er wird das auf jeden Fall knacken. Den Rekord von Thomas Müller in einer Bundesliga-Saison von 21 wird er knacken.
Ja, gehe ich auch von aus. Keine Ahnung. Die ganzen Hot-Takes und so habe ich nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt.
Ich weiß ein Hot-Take.
Hm?
Du meintest Nedeljkovic. Weißt du denn Nedeljkovic-Hot-Take?
Ja, ich habe gesagt, dass Nedeljkovic sich auf der rechten Schiene durchsetzt vor Baku.
Ja.
Und ja, es ist nicht so. Also Nedeljkovic hat, glaube ich, ein Spiel gespielt, wo Baku gelb gesperrt war oder so.
Ja.
Das war auch echt kein gutes Spiel von ihm. Also.
Und ich kann mich an einen Hot-Take von mir erinnern. Ich meinte Gnabry und Coman, der jetzt natürlich gewechselt ist, werden irgendwie so auf 30 Torbeteiligungen kommen. An sich, wenn Gnabry das alleine schafft, die 30, kann was an sich möglich ist, möglich ist, kann es sogar noch aufgehen.
Ja, ich habe Bock nochmal die Hot-Takes rauszusuchen, müssen wir nochmal machen dann zum Saisonende.
Machen wir so.
Das war's hierzu, zur Prediction. Und jetzt, keine Ahnung, hast du noch was? Sonst gehen wir in die Rückschau rein.
Lass uns in die Bundesliga-Rückschau reingehen. Also der Bundesliga-Spieltag brachte auch einiges mit sich, wie Moritz schon am Anfang erwähnt hatte. Viele kritische Schiedsrichterentscheidungen, Elfmeterentscheidungen vor allem.
Mhm.
Und ich würde sagen, wir gehen da einfach mal chronologisch der Reihenfolge nach von Spiel zu Spiel und fangen einfach mal an mit Köln gegen Wolfsburg. Der Köln hat sich mit 1-0 wichtig durchgesetzt gegen Wolfsburg und hat sich so ein bisschen aus der Abstiegszone herauskatapultiert. Die waren in der ersten Hälfte, ich habe es ein bisschen gesehen, deutlich, also schon mehr überlegen und haben da geführt. Und im zweiten Durchgang hat dann Wolfsburg schon gut reingefunden und es war sehr knapp teilweise. Maler kam am Ende nochmal rein und hatte diese eine super Szene, dieses eine Solo da, was leider nicht zum Tor geführt hat. Aber am Ende hat Köln dann 1-0 gewonnen.
Ja, ich habe ehrlich gesagt nichts hinzuzufügen.
Der Downfall von Wolfsburg geht damit noch weiter. Ja. Also der Trainerwechsel hat bisher noch keine großen Spuren hinterlassen.
Ja, das stimmt. Bei Wolfsburg gefällt mir momentan wirklich gar nichts. Also da muss man sich echt nochmal zusammensetzen und das ganze Ding zusammenreißen. Machen wir weiter mit der Konferenz. Die TSG gewinnt 3-1 gegen Union Berlin. Hoffenheim macht alles richtig. Kramaric ist der absolute Rückrunden-Kramaric. Also es ist gefühlt jedes Jahr so, dass er vor allem nach der Winterpause richtig aufdreht, hat jetzt seit Spieltag 17 5 Tore und eine Vorlage. Also das in 5 Spielen ist auf jeden Fall sehr stark und er zeigt, warum man ihn auf jeden Fall noch im Kader braucht. Ansonsten Touré mal wieder gestartet, die Vorlage geliefert und Kabak, Kranac und Haidari haben alle 3 gespielt. Bernardo dafür auf der Bank gewesen, überraschend, aber hat ja geklappt.
Also bei Hoffenheim ist es irgendwie aktuell so, dass jeder, der spielt, auch irgendwie gut spielt und performt. Also bei Hoffenheim ist es so, wirklich, die sind zu einer guten Mannschaft zusammengetragen, wo jeder den anderen so pusht und wirklich, da fällt keiner irgendwie sehr schlecht auf. Die haben, wie du gesagt hast, dadurch auch den Champions-League-Platz gefestigt und haben jetzt den 5. Dreier in Folge.
Mhm.
Und noch ein Fakt, André Kramaric ist jetzt der 3. ausländische Torschütze in der Bundesliga. Hat Giovanni Elber überholt.
Krass. Wie findest du eigentlich, dass Rani Khedira in dieser Saison schon mehr Tore gemacht hat als in den letzten 5 Saisons zusammen?
Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend und sehr überraschend, wo von ihm plötzlich so ein Tor herauskommt.
Keine Ahnung, ja. Also es ist wirklich interessant. Rani Khedira schon 4 Saisontore. Der Einzige, der bei Union Berlin da wirklich eigentlich ein solides Spiel mal wieder hingelegt hat. Alright, wir machen weiter mit FC Augsburg. Die gewinnen zu Hause, drehen das Spiel gegen St. Pauli. Und jetzt können wir hier über die erste Elfmeterentscheidung sprechen. Und zwar die zum 1-0 geführt hatte für St. Pauli. Wenn ich die Szene beschreiben müsste, dann würde ich sagen, der Ball kommt in den Strafraum, Wolf grätscht ihn weg und rutscht dann noch leicht in Saliakas rein. Der macht eine große Show daraus, fällt hin und der Strafschuss wird gegeben.
Also ich sag so, für mich war es an sich auf jeden Fall nur Ball. Also für mich war es erstmal kurz festgehalten, kein Elfmeter. Wolf hat den Ball, halt klar den Ball, ich glaube 1-2 Sekunden bevor er Saliakas berührt hat, getroffen. Dann halt beim Rutschen hat er Saliakas getroffen. Das Einzige, was für mich, was der Schiri sich vielleicht dachte, das ist halt, dass Wolf ein großes Risiko eingegangen ist und mit offener Sohle halt dann am Ende so ein bisschen Saliakas berührt hat dann schon. Mhm. Aber ich würde sagen, für mich, er hat klar den Ball gespielt und für mich ist das in dieser Situation auch, in dem Moment, kein Elfmeter gewesen.
Okay, ja, ich stimme dir zu. Also für mich war es auch kein Elfmeter, aber das, wie gesagt, gab es bei vielen Entscheidungen dieses Wochenende so, dass man sich eigentlich nur in den Kopf fassen konnte. Die 2 Spieler, die dann das Spiel noch gedreht haben für Augsburg, waren Claude Maurice und Gregoritsch. Claude Maurice 2 Vorlagen, jeweils auf seinen Stürmer Gregoritsch mit 2 Kisten. Die hatten beide einen sehr guten Tag und Claude Maurice wirklich in den letzten Spielen sowas von einem Aufdrehen. Bin ich mal gespannt, ob der nächstes Jahr noch bei Augsburg ist.
Ja, Rückkehrer Gregoritsch schießt Augsburg ins Glück. Und jetzt ist Augsburg mit 22 Punkten auf Tabellenplatz 12. Und 8 Punkte haben die Luft auf einen direkten Abstiegsplatz.
Ja, also bei denen.
Sehr gut bei denen.
Jetzt hat der Trainerwechsel gefunkt.
Ja. Weiter geht's mit Bremen gegen Gladbach. 1-1 endet das Spiel. Rettung in letzter Minute, wo Bremen nochmal gegen Gladbach punkten konnte. Aber die Krise der Werderaner spitzt sich weiter zu. Dieses 1-1 gegen München-Gladbach war jetzt das 10. Spiel ohne Sieg in Folge für die Bremer.
Und Trainerkiller Bremen hat seinen eigenen Trainer jetzt endgültig gekillt. Also der wievielte Trainer jetzt auf dem Gewissen? Der 5. oder 4. diese
Saison? Ich glaube der 5. ja.
Werner ist weg und der Nachfolger ist noch nicht bekannt gegeben. Es soll wohl Bo Henriksen oder Svensson werden. Svensson hat jetzt abgesagt, das heißt, Bo Henriksen könnte, also der Ex-Mainz- und Union-Trainer, glaube ich, ist noch im Rennen. Bin ich mal gespannt.
Ich glaube, du meinst, Werner ist weg, aber ich glaube, Horst Steffen ist der Trainer von Bremen.
Ach, sorry, Werner ist schon ein bisschen länger weg. Klar, Horst Steffen ist jetzt weg. Ja. Genau, also bei Bremen ist die Trainerposition noch offen und ich muss trotzdem sagen, beide Teams haben mir einfach absolut nicht gefallen. Also auch Gladbach spielt keinen schönen Fußball. Tabakovic hat mal wieder getroffen, nach Vorlage von Honorar. Also dieses Duo funktioniert ganz ordentlich, aber gerade offensiv bei beiden Teams, also allein, dass Demann auf Kike Top die Vorlage liefern muss bei Bremen, damit mal wieder ein Tor fällt, ist wirklich schwach.
Sagt schon einiges aus bei den Bremern, dass da auch nicht so viel läuft in der Offensive.
Ja,
eine Überraschung des Spieltages. Oder wahrscheinlich eine der Überraschungen des Spieltages, es gibt noch die eine oder andere, ist Leipzig gegen Mainz. Mainz gewinnt auswärts in Leipzig mit 2-1.
Ja, und aber auch wirklich, ich will direkt gerne über den Elfmeter sprechen, was für mich wirklich ganz klar kein Elfmeter war. Gut, ich bin vielleicht ein bisschen biased, weil ich habe David Raum im Kickbase-Team. Er hat jetzt zum zweiten Mal in Folge einen Elfer verursacht, also in zwei Spielen jetzt 2 Elfer, aber... Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, wenn ich sage, es war wirklich kein Elfmeter. Was sagst du denn dazu?
Ich sag auch, es war kein Elfmeter. Vor allem das. Letzte Woche war es für mich klarer Elfmeter. Diese Woche war es für mich kein Elfmeter.
Ja, letzte Woche, klar, ist er blöd ausgerutscht und dann voll in die Gegenspieler rein.
Das ist halt ein Foul.
Klar, aber dieses Mal ist es ja so, er rutscht eigentlich er spielt den Ball und geht an Tietz vorbei. Also er streift ihn maximal und eigentlich geht Tietz eher noch in ihn rein. Also es ist
also das ist schon wirklich die nächste Szene, wo man sich fragt, was macht der VAR? Ja. Oder warum sieht das der Schiedsrichter überhaupt so im Vorhinein? Leipzig hat auf jeden Fall im Last-Minute-Gegentreffer gekriegt. Und Mainz hat überraschend gewonnen. Und Harder, der ja für Baumgartner gespielt hat, hat getroffen. Fand ich auch erst überraschend. Amiri trifft wie immer für Mainz und carried Mainz geführt. Silas kam für den verletzten Hollerbach, ich glaube Achillessehne. Das ist wirklich sehr schlimm.
Saison aus für Hollerbach wirklich sehr bitter. Wirklich sehr, sehr bitter. Also da... da ist es echt traurig, den hat es jetzt zum zweiten Mal die Saison erwischt.
Ja.
Mainz hat irgendwie nicht so Glück mit Stürmern, die fit zu halten. Also Burkhardt war ja auch schon immer so ein Thema, jetzt Hollerbach. Immerhin konnte jetzt Silas nach Einwechslung treffen, in Kombination mit Tietz. Das ist doch mal wieder was Positives für die beiden Neuzugänge. Und
Leipziger hält den nächsten Dämpfer im Rennen um die Königsklasse. Und weil du vorher meintest, dass Raum jetzt 2 Elfer im Folge verursacht hat, David Raum hat selber gesagt, ich habe in meiner ganzen Karriere noch keinen Elfer verursacht. Und jetzt habe ich in 2 Bundesligaspielen hintereinander Elfer verursacht. Das ist schon sehr bitter.
Ja, und davon war eigentlich nur einer Elfer. Aber naja, gut. Machen wir weiter. Bei Mainz läuft es richtig gut unter dem neuen Coach. Und wir freuen uns vor allem, also ich freue mich vor allem auf kommendes Spiel. Denn da spielt Mainz gegen Augsburg. Ich finde, es sind zwei Teams, die eigentlich gerade im Aufschwung sind. Klingt von den beiden Namen her gar nicht so spannend. Aber ich glaube, da könnte es auf jeden Fall heiß zugehen.
Letztes Spiel, des Bundesliga-Mittags, nachmittags.
Geil, dass Frankfurt schon wieder genau 3 Tore kassiert hat.
Frankfurt kassiert wirklich wieder 3 Tore und verliert 3-1 gegen Bayern 04 neben Leverkusen und kassiert den nächsten Nackenschlag. Und da war am Montag, also gestern, hat ein neuer Trainer bei Frankfurt übernommen.
Ja.
Und das ist auch dringend notwendig, weil trotz der Leistungssteigerung bei Leverkusen, die kam da nicht wirklich zum Vorschein. Und das war auch die 4. Niederlage in 4 Partien für den Interimstrainer Dennis Schmidt. Und 3 davon gab es im eigenen Stadion. Und da gab es auch eine kritische Situation, über die wir sprechen können, die vielleicht nochmal ein bisschen was geändert hätte, nämlich Andrich gegen Kalimuendo, der keinen Elfmeter, die Frankfurter haben keinen Elfmeter dafür bekommen. Für mich war das ein klarer Strafstoß, weil Kalimuendo stand in der besseren Position und Andrich hat ja nur ihn getroffen. Für mich war das schon ein deutliches Foulspiel.
Zu 100% stimme ich dir erstmal vollkommen zu. Kalimuendo will diesen Leitfallzieher ansetzen und Andrich trifft ihn einfach an der Wade. Also klarer geht es für mich nicht. Glück für alle Andrich Kickbase-Besitzer. Pech für Kalimuendo, der sicherlich den Elfer rausgeholt hätte und ihn dann vielleicht auch gerne selber geschossen hätte.
Ja.
Weil Uso nicht auf dem Platz, der normalerweise die Elfer schießt. Und er ist so ein bisschen der einzige Stürmer. Also ich glaube, er hätte ihn schon bekommen. Und es ist wirklich unfassbar, dass jetzt Frankfurt zum 6. Spiel in Folge genau 3 Gegentore kassiert. Und jetzt ist für mich, ich habe 2 Fragen für dich. Erstens, man spielt am kommenden Spieltag gegen Union. Kassieren sie wieder genau 3 Gegentore, Issa? Ja oder nein? Einfach nur ganz knapp.
Ja.
Ja? Oh, das ist krass. Unter dem neuen Coach wieder genau 3 Gegentore?
Ich weiß nicht, hast du mitbekommen, was der neue Coach schon gesagt hat?
Nee.
Er hat schon eine Pressekonferenz gehalten und alles. Und er meinte, wenn er sagt, dass seine Spieler aus dem Fenster springen sollen, dann sollten sie es tun. Glauben Sie mir, das hat er gesagt.
Okay.
Und der hat auch allgemein jetzt eine neue Struktur im Verein gemacht. Der hat jetzt nicht nur einen Captain, der hat jetzt auch so einen richtigen Rat mit 6 Spielern in der Führungsposition. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das durchsetzen wird. Ich sage aber, eigentlich braucht Frankfurt genau sowas, aber ich glaube, er Er wird sich nicht durchsetzen bei Frankfurt.
Okay, also
ich sag, ich sag nicht, dass Frankfurt jetzt viel, viel schlechter sein wird, weil schlechter geht's als jetzt. Schlechter als jetzt wird's nicht.
Also es geht nicht. Gar nicht
schlechter. Du verlierst
vier Spiele am Stück.
Aber ich sag jetzt nicht, dass es so wird wie letzte Saison. Ich sag, Frankfurt wird sich minimal fangen, aber sie werden trotzdem um die europäischen Plätze kämpfen müssen.
Das also war meine Frage 2. Das war meine Frage 2.
Ja.
Landet die Eintracht auf den europäischen Plätzen?
Das wird sehr eng. Also sie müssen... für mich ist es aktuell zwischen Platz 6 bis Platz 10, da sehe ich aktuell Frankfurt.
Okay, also höchstens Europa League vielleicht.
Höchstens
vielleicht,
Europa League. Auf jeden Fall gar nicht Champions League. Champions League kann man schon lange
aber besser ist, also auch dort sind sie ja auch komplett
unter. Ja, das war wirklich eine peinliche Vorstellung in der Champions League, muss man halt leider so sagen.
Ja,
leid an alle Frankfurt-Fans.
Und jetzt
kommen wir zum Topspiel des Abends.
Und man muss sagen, eigentlich für dich, hast du das Spiel geschaut?
Ja. Nicht ganz. Ich war leider da unterwegs, aber ich habe... vieles mitbekommen, das meiste mitbekommen.
Und es sind ja deine beiden Teams, die du in der Bundesliga gerne supportest. Bayern, dein Nummer 1 Verein und Hamburg, dein Lieblingsverein Nummer 2. Und passend dazu ging es aus 2-2. Was sagst du zu dem Spiel?
Ich fand das sehr überraschend. Also Bayern war an sich natürlich ein Ticken besser, aber Hamburg hat wirklich so ein gutes Spiel gemacht trotzdem. Ich glaube, ich habe dir ja auch am Anfang der Episode gesagt, jeder dachte oder die meisten dachten, dass Bayern jetzt an Hamburg die Wut rauslassen wird und das irgendwie ein 5-6-0 wird. Ich meine, du hast es ja selber auch predicted vor dem Spiel. Ich dachte mir, Bayern gewinnt, sage ich ehrlich, aber ich dachte mir schon, dass es ein bisschen knapper wird. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Hamburg wirklich einen Punkt mitnimmt. Hm. Ich glaube, das hat viel überrascht und ich glaube, uns ist allen klar geworden, spätestens jetzt ist allen klar geworden, wie gut Luka Vucevic ist.
Ja.
Er hat wirklich Man of the Match, hat ein super Spiel hingelegt wieder, mal wieder. So wie immer, gefühlt jedes Spiel bei Hamburg. Und ja, er hat das Tor gemacht. Er hat auch allgemein diese eine Situation, wo Bayern das Abseits-Tor geschossen hat, wo er rausgerückt ist.
Und so dadurch, smart, so smart.
So smart, das war so smart von ihm. Und dadurch ist das Abseits entstanden. Also er ist wirklich ein Weltklasse-Spieler, finde ich jetzt schon. Und wird, glaube ich, nicht nächste Saison bei Hamburg spielen, sondern den nächsten Schritt zum größeren Verein machen.
Ich habe 3 Learnings aus diesem Spiel mitgenommen. Das erste ist, in Hamburg, also beim HSV, da ist nicht nur die Torhymne geil, weil jedes Mal, wenn er ein Tor fällt, freue ich mich, auch wenn ich nicht unbedingt für Hamburg war in dem Spiel, sondern da geht es auch jedes Mal so intensiv zu, weil die haben keinen Bock, zu Hause Punkte herzuschenken. Das ist eine absolute Heimmannschaft und das zeigt sich auch darin, dass man gegen Bayern 10 gelbe Karten in einem Spiel hat. Also du hast 5 gelbe Karten, glaube ich, auf beiden Seiten gehabt. Du hattest Kane mit seiner ersten gelben Karte. Du hattest Olise und Kimmich mit gelben Karten und Kim Min-jae. Und dann hattest du auf der anderen Seite 6 gelbe Karten mit Remberg, Capaldo, Muheim, Sambi Lokonga und Kocholeischwili. Also das war so. Und Heuer Fernandes auch. Also was für ein intensives Spiel. Und ich habe es zwar leider nicht gesehen. Aber
gar nicht, gar nicht?
Nee, ich habe leider keine Minute gesehen.
Aber hast du die Highlights gesehen?
Ich habe die Highlights jetzt angeschaut, klar. Und ich freue mich einfach, dass mal endlich so ein Duell Hamburg gegen Bayern, was so wirklich ein absoluter Bundesliga-Klassiker ist, für so viel Emotionen gesorgt hat. Learning 2 von mir ist, was du auch schon gesagt hast, Vucevic wird nächstes Jahr, das ist vielleicht ein kleiner Hot-Take, ich sag, er wird in einer Top-5-Liga bei einem Top-3-Verein spielen.
Ja,
also
genauso. Außer vielleicht Premier League, da kann es sein, dass ihn vielleicht Tottenham behält als IV, er ist ja verliehen worden, also ist ja gerade ein Stammverein, ist ja gerade Tottenham. Vielleicht wollen die ihn behalten, aber sonst stimme ich dir zu.
Also das wäre
auf jeden Fall geil. In Spanien, in Italien, in der Bundesliga bin ich sehr gespannt, wo er, falls er wechselt, wo er hingehen wird.
Und Learning Nummer 3, Bayern macht Dortmund Hoffnung. Weil, ich weiß nicht, ob du die Schlotterbeck-Aussage gehört hast, aber Schlotterbeck sagt so langsam, ey, das sind jetzt 6 Punkte, Bayern kommt noch zu uns nach Dortmund und eigentlich müssen wir als BVB den Anspruch haben, hier mal die Hoffnung oder den Ehrgeiz auf die Meisterschaft wieder anzumelden. Was sagst du dazu?
Ich sage, Bayern spielt mit den Gefühlen von allen Dortmund-Fans und Dortmund-Spielern, weil ich glaube, jeden außer den Dortmundern ist, also vielleicht auch einigen Dortmundern ist klar, dass Bayern am Ende trotzdem Meister wird diese Saison. Weil Bayern ist so krass, so klar überlegen, das sieht man auch in den Spielen, an den Statistiken, an das Torverhältnis allein. Da ist es schon krass. Also Bayern ist diese Saison eine Übermacht. Und ich glaube, Bayern spielt nur mit Dortmund. Was ich sehr interessant fand, ist auch, dass diesmal Niko Kovac nichts zu dieser Aussage gesagt hat.
Stimmt, er hat ihn reden lassen. Ja, diesmal nicht. Okay, komm, machen wir noch die... Oder hast du noch was zu dem Spiel?
Ich wollte noch eine Situation kurz erwähnen, nämlich, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, mit Harry Kane gegen, ich glaube, Heuer Fernandes, wo er mit offener Sohle aufgegangen ist. Nee, viele meinten, dass es vielleicht eine rote Karte hätte sein können. Finde ich... Dass man sich nicht hätte krass beschweren können, aus Harry Kanes Sicht, hätte es auf jeden Fall zu einer gelben, mindestens gelben Karte hätte er sehen müssen da. Ganz weit, sogar ganz früh in der 7. Minute.
Und hat wie wurde die Situation dann bewertet?
Ich habe das gar nicht bekommen. Er hat, glaube ich, gar keine Karte bekommen. Aber es war schon hohes Bein, ausgestreckter Fuß. Er hat den Ball nicht getroffen, sondern nur der Hamburg-Spieler und er hat nur den Hamburg-Spieler getroffen.
Gut, dann war es das jetzt zu dem Spiel. Dann habe ich ja Glück gehabt mit Harry Kane, weil ich habe ihn ja in Kickbase und eine rote Karte hätte mir jetzt nicht ganz so geschmeckt. Obwohl, ich habe auch Nicolas Jackson auf der Hinterhand. Dann wäre er immerhin wenigstens im Marktwert gestiegen, aber na gut. Okay, ganz schnell zu den Sonntagsspielen. Stuttgart gewinnt 1-0 zu Hause gegen Freiburg. Hatte ich tatsächlich, habe ich so getippt. Stuttgart macht weiterhin gute Sachen, vor allem in der Offensive. Demirovic kommt spät rein, trifft gegen den Ex-Verein und jubelt. Was sagst du denn dazu?
Finde ich sehr interessant, dass er da gegen Ex-Verein, er kam ja von Augsburg.
Also, ja, aber davor war er bei Freiburg.
Ja, ich glaube, deshalb, weil es so viel Zeit vergangen ist, hat es jetzt für ihn keinen großen emotionalen Anhalt gehabt.
Also ich gebe dir den Kontrast. Findest du es so wie Baumgartner? So, ist scheißegal, man soll unbedingt jubeln. Also
ich sag, kommt drauf an, wie lange du bei dem Verein gespielt hast. Ich weiß, ich habe gerade nicht
auf dem Schirm. Baumgart meine ich natürlich, sorry, der Trainer von Union, ja.
Nee, so sehe ich es nicht. Kommt drauf an, bei Jöng war es so, dass er ja von Stuttgart direkt kam.
Ja.
Und da war er auch, glaube ich, 2 Jahre oder mehr sogar. Ich weiß jetzt gerade, habe gerade nicht auf dem Schirm, wie viele Jahre er bei Freiburg war. Wenn er jetzt da nur eine Saison war, dann finde ich es jetzt nicht so, weil er war ja dazwischen eher bei Augsburg mindestens 2 Jahre. Deshalb fand ich es jetzt nicht so emotional.
Okay. Und Dortmund gewinnt 3-2 gegen Heidenheim.
Boah,
Heidenheim,
da gab es eigentlich auch noch ein bisschen was zu erzählen, ne?
Für Heidenheim ärgerlich, ja. Man Doppelpack von Nihus. Macht 2 Tore, 2 geile Tore, wie ich finde. Zumindest das erste Tor, okay, falsch. Das erste Tor ein bisschen gestochert. Das zweite Tor war richtig geil, aus dem Rückraum reingeschrotet, rechts ins Eck. Und dann macht Guirassy endlich mal wieder Guirassy-Dinge, bis auf dann Minute, wo hat er den Elfer verschossen?
Ich glaube 85. Ja. Einen Elfmeter hat er reingemacht, einen hat er verschossen. Am Ende hat er, glaube ich, gesagt, dass es für ihn jetzt war mit den Elfern. Das finde ich, finde es sogar sehr interessant, weil genau du hast doch letzte Woche angesprochen, dass man ihm die Elfer geben sollte. Ja. Er hat jetzt einen gemacht, dann hat er natürlich, das war sehr unskriegig, jetzt hat er noch einen bekommen, jetzt hat er ihn verschossen und er hat jetzt selber gesagt, dass es für ihn war, zu Ende war.
Der letzte war aber auch schräg, ne? Also den
so, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, er wollte ihn so ein bisschen chippen.
Keine Ahnung.
So Panenka-mäßig. Ich finde es, also wie gesagt, ich glaube, Emre Can wird jetzt die Elfer machen als Nummer 1 Schütze. Gut, dass du es erwähnst, ich habe auch Ahmed das gesagt mit dem Elfern. Und er sieht genauso, also Ahmed ist ein Freund, der war hier bei uns auch 1-2 Mal im Podcast.
Ja.
Und ist großer Dortmund-Fan. Und er ist genau derselben Meinung, dass Emre Can nur die Elfer machen sollte. Und das war sogar bevor Dortmund gespielt hat, also bevor das Ganze mit den Guirassy-Elfern war, habe ich mit ihnen
drüber geredet.
Also, ich glaube, Emre Can als Elferschütze hat es bisher super gemacht und so wird es auch sein.
Alright, dann war es das jetzt zum letzten Spieltag. Wir haben jetzt schon viel gesprochen, wir sind bei knapp einer Stunde, aber gehen jetzt endlich in
die Kickbase-Spieltagsvorschau.
Yes.
Und wir fangen einfach schnell direkt an mit unseren Go-To-Teams. Wir nennen jetzt beide jeweils 3 Teams, die wir denken, dass sie am besten punkten werden in Kickbase, also die Teampunkte insgesamt.
Yes.
Und ich würde sagen, du fängst als erstes an mit deinem ersten Team.
Für mich ist Team Nummer 1 für mich an diesem Wochenende Stuttgart. Man spielt zwar bei St. Pauli am Millerntor ist es nicht unbedingt leicht, aber sie machen es sehr, sehr solide. Beide Teams spielen zwar unter der Woche auch schon DFB-Pokal, aber also es gibt eine Doppelbelastung. Aber ich glaube, gerade weil Stuttgart den tieferen Kader hat, können sie hier frischer ins Wochenende reingehen und werden mit vielen Rohpunkten und auch offensiver Qualität bei St. Pauli gewinnen.
Habe ich genauso. Ich habe genauso Stuttgart. Ich sage sogar, wir könnten sogar beide die 3 gleichen Teams haben. Ja? Ich mache mal mit dem zweiten Team weiter.
Also du hast auch Stuttgart?
Ich habe auch Stuttgart.
Okay.
Mein Team ist Dortmund.
Habe ich auch.
Gotto-Team Nummer 2. Spielt auswärts, die spielen auswärts gegen Wolfsburg, die wir bereits analysiert haben, dass sie gar nicht gut drauf sind in Form. Und ich glaube, Dortmund wird da auf jeden Fall nochmal einige Punkte mitnehmen.
Wunderbar. Gibt es nichts hinzuzufügen. Und für mich Gotto-Team Nummer 3, Leverkusen.
Habe ich auch. Aber ich sage, Dortmund und Stuttgart sehe ich klar vor als Gotto-Teams. Und Leverkusen sehe ich eher nur, weil die anderen Teams alle so 50-50
Aber das heißt, wir haben alle 3 gleich.
Wir haben alle 3 gleich.
Und weißt du, was spannend ist? Wir haben zum ersten Mal 3 Auswärtsteams als Go-To-Teams.
Okay, ich wollte gerade sagen, wolltest du wieder sagen, wir haben zum ersten Mal die 3
Go-To-Teams. Nein, das hatten wir jetzt schon. Aber wir haben zum ersten Mal 3 Auswärtsteams als Go-To-Teams. Und man muss ja aber auch wirklich sagen, Wolfsburg, St. Pauli und Gladbach sind jetzt auch nicht als unbedingt die Heimmächte bekannt. Also das ist schon vertretbar. Alright, machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Und zwar mit meinen Lückenfüllern. Ich bringe euch Spieler mit für einen günstigen Marktwert. Alle mindestens unter 10 Millionen, die meisten noch deutlich günstiger. Die am Wochenende definitiv starten werden und möglicherweise auch einen grünen Balken für euch einfahren werden. Falls ihr alle Lückenfüller, ich habe dieses Wochenende wirklich viele rausgesucht, also fast 30 Stück, falls ihr die alle hören wollt, dann schaut gerne in mein YouTube-Video rein. Kickbase Champion auf YouTube oder auch auf Instagram. Dort gibt es jeden Montag ein Lückenfüller-Video und hier bekommt ihr jetzt so ein paar Teaser, sage ich mal.
Ich schaue da auch immer rein. Kickbase Champion auf YouTube, wirklich super.
Ja, normal. Bist du großer Fan?
Ja.
Alright. Der Lückenfüller-Abend am Freitagabend beginnt mit Union gegen Frankfurt und hier gebe ich euch für beide Seiten einen interessanten Spieler, während Isam husten muss. Der Lückenfüller für mich bei den Unionern ist ganz klar Ilic. 4,7 Millionen ist für mich im Sturm gesetzt und wir haben gehört, Frankfurt hat so viele Tore in den letzten Spielen kassiert. Klar, möglicherweise unter dem Trainerwechseleffekt gibt es eine magische Veränderung, aber für mich sind sie immer noch anfällig und vielleicht kann Ilic jetzt endlich sein erstes Saisontor schießen. Wie ungewöhnlich ist es bitte, dass er 7 Vorlagen hat und 0 Tore. Also das ist wirklich sehr, sehr krass für einen Stürmer. Kostet in Kickbase 4,7 Millionen, macht man jetzt gar nichts falsch, den mitzunehmen. Auf der anderen Seite ist Schiri rot gesperrt, deswegen glaube ich, wird Heulund reinrotieren für 2,3 Millionen im Mittelfeld, ein gesetzter Mann bei den Frankfurtern. Dann in der Konferenz finde ich vor allem bei Heidenheim Dingchi mit 1,7 Millionen interessant, den kann man jetzt einpacken. Auf der anderen Seite bei Hamburg finde ich, dass man Mikkel Bronsis für 0,6 Millionen, also 600k, jetzt sehen Sie auf jeden Fall mitnehmen sollte. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht gegen die Bayern.
Gegen Bayern hat er wirklich ein super Spiel gemacht. Die eine Vorlage, er hat Sanisic wirklich...
Ja, vernascht. Ja, er hat ihn vernascht, er hat auch Olysee gut verteidigt, also der hat das generell ordentlich gemacht. Dann bei den Stuttgartern, bei uns beiden ja ein Go-To-Team, Hendricks 9,8 Millionen, also unter 10 Millionen nur wert und Nate 8,9 Millionen, auch günstig. Dann bei Go-To-Team Nummer 2 Dortmund könnten sowohl Süle für 6 Millionen als auch Chukwuemeka für 9,1 Millionen in der Startelf stehen, kann man sich mal mitnehmen. Und wen gebe ich euch noch, den Rest müsst ihr im Video nachschauen. Falls es einen Trainerwechseleffekt bei Bremen gibt, sind sowohl Mbangula für 7,8 Millionen noch ziemlich günstig, als auch Demann, der ja im letzten Spiel einen grünen Balken geholt hat und die Vorlage geliefert hat, für 1,7 Millionen, sehr preiswert, also sollte man auf jeden Fall beide mal in den Einkaufswagen packen. Ach komm, ich gebe euch noch einen Leipziger, Harder, 6,1 Millionen. Der hat im letzten Spiel getroffen, Romelu hat die letzten 3 Spiele nicht getroffen. Kann sein, dass er startet. 6,1 Millionen für einen möglichen Leipziger Starter kann man ausgeben.
Und ist jetzt bei uns gerade auf dem Markt.
Ja, stimmt.
Sehr interessant.
Gehst du auf ihn?
Ich habe auf ihn geboten, ja.
Oha.
Weil ich wollte eigentlich Club Maurice haben, den habe ich leider nicht bekommen.
Ja.
Deshalb muss ich mir eine Alternative erstmal suchen.
Wollen wir beide unser Gebot sagen und wir dürfen es nicht mehr ändern? Oder?
Okay, lass uns das machen.
Okay, warte, ich muss schauen, was ich geboten habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich tippe mal, du hast mehr. I don't know.
Ich habe nicht so viel. Er ist jetzt 6,3 Millionen mehr, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. Ich habe 7,6 Millionen geboten.
Ja, gut, ich habe 7,3 Millionen. Das heißt, du würdest ihn Stand jetzt bekommen.
Okay.
Dann kann ich mein Angebot ja direkt zurücknehmen in der Klasse.
Ich würde sagen, lass uns mal weitermachen mit unserem kleinen Spiel, die 3 Spieler mit mindestens 200 Punkten.
Ja, wir tippen jede Woche 3 Spieler, von denen wir denken, dass sie 200 plus Punkte erreichen werden. Wir dürfen jeden Spieler nur einmal in der Saison nehmen. Am letzten Spieltag habe ich mich für Bocha, der dann rot gesperrt ausgefallen ist, was ich nicht vorhersagen konnte, Kevin Schlotterbeck, der es nicht geschafft hat, und ein Matcher, der jetzt ebenfalls nicht geschafft hat, entschieden. Also alle 3 Spieler, die ich ausgesucht habe, haben nicht die 200 plus Punkte geknackt. Wen hattest du denn da ausgewählt?
Ich hatte Davis, der hat leider auch nicht die 200 Punkte geschafft. Dann hatte ich noch Silva von Dortmund, der hat es auch nicht geschafft. Aber ich hatte André Kamaric und der war sogar MVP am Ende und hat die 200 Punkte auf jeden Fall damit geschafft. Somit kann ich meinen Vorsprung nochmal wieder ausbauen.
Ja, dein Vorsprung ist jetzt 10 zu 6. Stimmt das?
Ich glaube, du hast 7, meine ich, oder? Können wir nochmal nachgucken?
Werden wir nachreichen. Bei mir steht 9-6 gerade und mit Kamaric 10-6, aber vielleicht, egal. Und dieses Wochenende tippen wir natürlich wieder 3 Spieler. Wie gesagt, wir dürfen jeden Spieler nur einmal nehmen in der Saison. Das heißt, mittlerweile haben wir schon viele Big Boys sozusagen weg. Plus, wir dürfen von jedem Team an einem Spieltag nur einen Spieler nehmen. Also ich darf jetzt nicht, weil ich mir denke, boah, Stuttgart wird geil gegen St. Pauli, 3 Stuttgarter nehmen, sondern eben nur einen Stuttgarter und muss mich dann von anderen Teams bedienen. Ich würde mal anfangen einfach.
Okay.
Ich gehe dieses Wochenende mit Leveling, 243 Punkte. Ich glaube, der Mann ist sicher gesetzt auf der rechten Schiene bei Stuttgart und kann es gegen St. Pauli gut machen.
Guter Call.
Gulaschi, mein erster oder mein zweiter Torwart, glaube ich.
Ja.
Köln schießt gefühlt aus jeder Position und auch wenn Leipzig für mich kein Go-To-Team ist, glaube ich, dass Gulaschi so viel auf die Kiste bekommen wird und vielleicht gibt es ja auch einen 0-0-Sieg oder 0-0, sodass Gulaschi hier ordentlich punkten kann. Und Nico Schlotterbeck hatte ich noch gar nicht, gegen die Wolfsburger für mich einer, der die 200-Plus-Punkte
kriegt. Finde ich sehr interessant, du hast einige gute Namen da. Ich habe mir mal meine Liste, die du da so schön erstellt hast, mir mal angeguckt.
Mhm.
Und ich hatte auch einige Spieler, wo ich das nicht erwartet habe, dass ich noch nicht genommen habe. Fangen wir an. Alle Spieler spielen natürlich in Go-To-Teams bei mir. Erster Spieler, Dennis Undav, habe ich noch gar
Hattest
nicht.
Hattest du noch gar nicht?
Habe ich noch gar nicht. Okay. Nehme ich jetzt, sage ich, mache 333 Punkte. Dann nehme ich als zweites Julian Brandt.
Mhm.
Ich hoffe, dass er jetzt nicht am DFB-Pokal spielen wird. Er spielt ja eh erst in ein paar Wochen. Ah, Dortmund spielt ja nicht unter der Woche, ne?
Ja, nee, Dortmund ist aus dem BVB.
Okay, dann sage ich sogar, es sei ja wahrscheinlich, dass er am Wochenende spielen wird. Macht, sage ich, 242.
Mein Goat, mein Goat.
Dein Goat. Und ein weiterer großer Spieler, den ich noch nicht hatte, Alejandro Grimaldo von Leverkusen.
Ah, den hattest du auch noch gar nicht.
Sage ich, 286 Punkte, das er macht. Mhm. Also ich habe jetzt mindestens zwei große Names mit Undav und Grimaldo. Brandt ist immer 50-50, ob er spielt. Die auf jeden Fall einige Punkte machen können.
Ich habe gerade von der Regie reingegeben bekommen, es steht tatsächlich 10-7. Also okay. Ich hatte 7 richtig, du 10 richtig.
Okay.
Alright, gut, dann haben wir dieses Spielchen auch abgehakt.
Dann kommen wir jetzt noch zu einer Sache, die wir jetzt letzte Woche zum ersten Mal eingeführt haben, nämlich die Hot Takes der Woche.
Mhm.
Letzte Woche hatte ich zwei etwas lauwarme Hot Takes. Ein Hot Take war, dass Hamburg maximal mit 2 Tonnen Abstand gegen Bayern verliert und mindestens ein Tor schießt. Ist quasi zustande gekommen mit dem 2-2, haben mindestens ein Tor geschossen und haben am Ende unentschieden gespielt.
Ja.
Und der andere Tottag, der ist nicht zustande gekommen. Ich meinte, an dem Spieltag gibt es mindestens vier Spieler vom Platz gestellt, also 4 Platzverweise gab es nur einen.
Mhm. Ja, mein Hot Take war, dass Bayern mehr Tore schießt an diesem Wochenende, als ich glaube, ich habe gesagt, Leipzig, Frankfurt, Leverkusen und Dortmund zusammen, das ist nicht aufgegangen. Bayern hat nur 2 Tore geschossen. Aber ich habe für dieses Wochenende mal wieder einen Hot Take vorbereitet, der mit einem Spiel mit dem HSV zu tun hat.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Und zwar habe ich absolut die Brille auf. Ich habe ihn mir gerade in Kickbase gekauft, bin jetzt schon im Plus wieder, aber ist auch egal.
Mhm.
Ransford Königsdörfer schießt gegen Heidenheim 2 Tore.
Ich sage, soll ich darauf eingehen?
Gas darauf
eingehen? Ich glaube, ich spreche für alle HSV-Fans, dass sie, wie ich, gar nicht mehr an Königsdörfer glauben.
Ja, ich eigentlich auch nicht.
Er hat, glaube ich, 17 Starter in dieser Saison in der Bundesliga. Ich glaube, er hat 1 oder 2 Tore. Und nicht nur das, auch spielerisch kommt nicht viel von ihm. Ich glaube, ich spreche für alle HSV-Fans. Die sehen nicht mehr die Hoffnung in ihn. Aber aktuell ist es auch schwierig. Ich würde mal so einen richtigen Stürmer wie Glatzel oder Paulsen, wenn er mal fit ist, mal richtig im Sturm spielen lassen. Aber aktuell klappt das so nicht. Aber ich bin sehr gespannt, wenn das passiert, dann bin ich sehr überrascht. Was meinst du, 2 Tore?
Ja.
Okay.
Dann hole ich mir Ransford Königsdörfer Trikot.
Dann hole ich dir eins,
sag ich. Oh, wirklich?
Wenn er 2 Tore schießt.
Ja. Versprochen?
Okay.
Ich halte dich dazu, wenn du hast, du kannst auch noch zurückziehen.
Nein, ich mach's.
Okay.
Ich mach's, weil ich mir sicher bin, dass das nicht macht.
Okay.
Okay, kommen wir zu meinem Hot Take der Woche. Ich sage, dass es in diesem Spieltag mindestens 40 Tore klein wird.
Das 40?
40 Tore, das macht, ich hatte es mir mal ausgerechnet, das macht 4,4 Tore pro Spiel.
Boah, wie soll das denn passieren?
War das letzte Mal? Wirst du gleich sehen. Und in dieser Bundesliga-Saison, also 25-26, fehlen im Durchschnitt 3,56 Tore pro Spiel. Und
ja, aber 40 Tore, wo sollen die denn alle?
Das macht 4,4 Tore pro Spiel.
Das ist
krass. Also das ist nochmal eine deutliche Steigerung von diesen 3,56.
Das wäre ein geiles Bundesliga-Wochenende dann.
Ja, bin ich sehr gespannt. Und dementsprechend habe ich auch die Teams, also die Spiele so getippt. Wirst du auch gleich sehen, ich bin genau auf 40 Tore gekommen. Aber erstmal vom letzten Spieltag kann ich sagen, ich hatte 1 richtig, nämlich Augsburg gegen St. Pauli, die 2-1 gespielt haben. Sonst war es halt bei mir viel knapp. Hoffenheim habe ich zum Beispiel 3-0 getippt, war dann am Ende 3-1. Leverkusen habe ich 2-1 getippt, aber war 3-1 und so weiter. Also war einigermaßen knapp.
Ja, wie sieht's aus? Wollen wir direkt die Spiele tippen?
Können wir direkt anfangen?
Ja, dann sag du doch mal an.
Okay, am Freitagabend empfängt Union Berlin zu Hause Frankfurt. Wir haben bereits drüber geredet. Du hast mich gefragt, schafft Frankfurt gegen Union, dass sie mal diesmal keine 3 Tore kassieren?
Du sagst nein.
Ich sage nein. Ich sage, in diesem Spiel fallen 6 Tore. Es wird nämlich 3-3 enden. Frankfurts Lieblingsergebnis.
Das ist verrückt. Ja, ich sage 1-1.
Okay.
Ich sage auch, dass Frankfurt nicht gewinnen kann, aber nochmal 3 Tore ist zu unwahrscheinlich, meiner Meinung nach.
Okay, machen wir weiter mit dem Samstagnachmittag. Wir haben Freiburg gegen Werder Bremen. Ich sage, Freiburg gewinnt zu Hause 2-1.
Ich sage auch, Freiburg gewinnt zu Hause 2-0.
Sehr interessant. Als nächstes habe ich hier Mainz gegen Augsburg. Beide Teams super in Form. Ich sage, es wird ordentlich Tore regnen. Offensiv sind die eigentlich gar nicht so schlecht drauf gerade. Mainz, sage ich, wird 3-2 gewinnen gegen Augsburg.
Ich habe auch 3-2. Sehr spannend. Ich habe ja gesagt, für mich auch ein spannendes Spiel. Wird hitzig.
Wird auch spannend sein. Dann haben wir als nächstes Wolfsburg gegen Dortmund. Dortmund spielt auswärts und Wolfsburg empfängt Dortmund zu Hause. Ich sage, aber Dortmund gewinnt 3-1.
Mhm. Ich habe 1-0 Dortmund. Ganz simpel.
Und als letztes, wir haben noch zwei Samstagmittagsspiele sogar. St. Pauli gegen Stuttgart. Ich sage, Stuttgart gewinnt auswärts in St. Pauli 4-1.
Oh, okay, krass. Ja, ich sage, Stuttgart gewinnt 2-0.
Okay, und dann das letzte Spiel am Samstagnachmittag ist Heidenheim gegen Hamburg. Ich sage, das Spiel endet 1-1.
Ich sage, das Spiel endet 0-3. Auch wenn es Heidenheim gut gemacht hat gegen Dortmund, ich finde, dass Hamburg aus diesem Bayern-Spiel mit viel Confidence rausgehen kann und dementsprechend die Heidenheimer zu Hause in die Schranken beißen wird.
Aber du hattest Hamburg nicht bei deinem Go-To-Team. Aber zum Beispiel Dortmund, die Einzel...
Ohne zu Null-Bonus wird es ja auch schwierig.
Also Dortmund, du meinst doch, Hamburg gewinnt 3-0, ne?
Nee, 3-1. Habe ich 3-0 gesagt?
Ja, das war
3-1, wollte ich sagen.
Ah, okay, 3-1.
Sorry, ja,
okay.
3-1.
Okay, dann das Spiel am Samstagabend, das Topspiel Gladbach gegen Bayern 04 Leverkusen.
Ja.
Ich sage, das Spiel endet 2-4 für Leverkusen.
Boah, das wäre ein geiles Spiel. Ich habe 3-1 für Leverkusen.
Und dann gehen wir zu den Sonntagsspielen. Ich habe Köln gegen Leipzig. Leipzig gewinnt 3-2.
Köln gegen Leipzig. Ich sage, es wird ein 1-1.
Sehr spannend. Und das letzte Spiel, eigentlich das spannendste Spiel an diesem Spieltag, mit das spannendste Spiel an diesem Spieltag. Die beiden Teams, die ich, will ich sagen, am besten raus sind gerade in der Bundesliga, Bayern und Hoffenheim. Obwohl bei Bayern jetzt nicht so gut drauf, aber bei Bayern weiß man, dass sie gut drauf sind. Ich sage, das Spiel endet auch 2-2.
Ich sage, 3-2 gewinnt Bayern.
Okay.
Aber ja, es wird auf jeden Fall torreich und spannend und hoffentlich mal ein Bundesligaspiel von zwei vermeintlichen Top-Teams, wo sie aufeinandertreffen, wo Bayern nicht 6-0 plötzlich gewinnt oder so. Alright, so viel zu den Ergebnistipps, zu den Hot-Takes und allem drum und dran. Hast du noch was für die Spieltagsvorschau?
Ich habe dafür nichts mehr. Ich habe ein gutes Quiz vorbereitet, das aber auch vielleicht so 15, je nachdem, wie weit du kommst, 10 bis 15 Minuten dauern könnte.
Okay, geil. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Dann können wir gerne mit meinen anfangen.
Ja, dann freue ich mich.
Ich habe dir ja letztes Mal so eine Billigversion von Wer wird Millionär mitgebracht.
Ja.
Ich bringe dir diesmal die viel besser vor. Wer wird Millionär Fußball Edition.
Oha.
Ich sag dir jetzt am Anfang deine 4 Joker, die du hast.
Ja.
Du hast zum einen einen Real-Life-Telefon-Joker. Das heißt, du kannst jemanden nach deiner Wahl anrufen.
Okay.
Und du hast 45 Sekunden Zeit für die Frage,
ihn
zu erklären.
Ja.
Dann hast du, wie immer, 50-50-Joker. Ich suche mir die Antworten aus, die dann weggestrichen werden. Dann gibt es einen Extra-Leben-Joker. Nur in dieser Runde, wenn du den Joker einsetzt, darfst du eine falsche Antwort geben und hast nicht verloren.
Okay.
Sondern darfst nochmal antworten.
Okay.
Und dann gibt es eine Ratechance. Du darfst dann 2 Antworten nennen von den 4 und wer wird in den Nährstyle. Und wenn eine davon richtig ist,
dann
hast du die Frage richtig.
Okay, geil.
Das sind deine 4 Joker.
Okay.
Hast du verstanden?
Ich habe verstanden.
Okay, dann fangen wir an mit Frage Nummer 1, die 50-Euro-Frage. Ganz einfach.
Warte, was ist das Thema? Einfach Bundesliga oder
generell? Ja, Bundesliga-Edition.
Okay.
Wie viele Spieltage hat eine Bundesliga-Saison? A 30, B 32, C 34 oder D 36?
Ich würde den Telefon... C 34.
Okay, super, das ist richtig.
50 Euro.
50 Euro bist
du schon. Kriegst du auch in echt dann?
Ah, weiß ich nicht. Okay. Kommen wir zur Frage Nummer 2, die 100-Euro-Frage. Was bekommt der beste Torjäger der Bundesliga-Saison? A, der goldene Ball, B, den goldenen Schuh, C, die Torjägerkanone oder D, den Torschützenpokal.
Es ist die unfassbar hässliche Torjägerkanone.
Das ist absolut richtig. Und jetzt hast du schon 2 von 2 richtig. 100 Euro sind für dich sicher.
Let's go.
Nun kommen wir zur Frage Nummer 3, die 200-Euro-Frage. Wer ist in der ewigen Bundesliga-Tabelle auf Platz 2 hinter dem ersten Platz Bayern München? Ist es A, Borussia Dortmund? Ist es B, Bayern 04 Leverkusen? Ist es C, Hamburger SV? Oder ist es D, Werder Bremen? In der ewigen Bundesliga-Tabelle auf Platz 2 hinter dem ersten Platz Bayern
München. Also eigentlich muss es Dortmund sein. Sag nochmal die Antwortmöglichkeiten.
Ist es A, Borussia Dortmund, B, Bayern 04 Leverkusen, C, Hamburger SV oder D, Werder Bremen?
Nee, ich bin ganz sicher, es ist A, Borussia Dortmund.
Lockst du das ein?
Ja, ich lock's ein.
Und das ist absolut richtig wieder. Yes. Borussia Dortmund ist richtig, du hast 200 Euro safe.
Geil.
Kommen wir zur Frage Nummer 4, die 300 Euro Frage. Welcher dieser Spieler ist nicht bekannt für seine Zeit beim FC Bayern? Also welcher Spieler hat nicht bei FC Bayern München gespielt? Ist es A, Ian Robben, B, Kevin De Bruyne, C, Franck Ribéry oder D, Philipp Lahm?
Das ist nicht die 50-Euro-Frage,
bist du sicher? Das ist die 300-Euro-Frage.
Okay, dann ist es Kevin De Bruyne, glaube ich.
Kevin De Bruyne, bist du sicher?
Ich würde mal einloggen.
Und Kevin De Bruyne ist richtig. Weißt du, für welchen Bundesliga-Verein oder Vereine er gespielt hat?
Ja, klar, bei Wolfsburg.
Ja.
Und hat er noch bei einem Bundesliga-Verein gespielt?
Ich bin mir gerade nicht so sicher selber. Ich glaube, vielleicht bei Bremen. Aber vielleicht verwechsel ich ihn da mit Özil.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kenne ihn nur von Wolfsburg.
Okay. Ist auch eigentlich nicht so wichtig für die Frage, aber wäre interessant zu wissen, hat auf jeden Fall für Chelsea, Wolfsburg und Man City gespielt, das kann ich sagen. Kommen wir zur 500-Euro-Frage und dann hast du die Sicherheitsstufe schon mal.
Alter, du hast ja richtig professionell vorbereitet hier. Ja.
Welcher dieser Vereine spielte nie in der Bundesliga?
Okay.
Das ist schon ein bisschen schwieriger vielleicht. A, Preußen Münster, B, 1. FC Nürnberg, C, Karlsruher SC oder D, Hansa Rostock?
Da bin ich jetzt zwischen Münster und Rostock. Also ich weiß, dass Nürnberg und Karlsruhe erste Liga gespielt haben. Münster und Rostock. Boah, das ist ehrlich gesagt ziemlich schwierig. Wie viele Fragen kommen danach noch?
Danach sind es noch, du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 noch danach. Mhm. Boah, scheiße, war Rostock in der Bundesliga mal? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Münster nicht oben war.
Soll ich nochmal wiederholen?
Nee, ich weiß es. Ich weiß, dass Nürnberg und Karlsruhe erste Liga gespielt haben. Ich schwanke zwischen Münster und zwischen Rostock und ich sage, warte, die Frage ist was? Wer noch nie in der ersten Bundesliga war?
Preußen Münster, Nürnberg,
ich brauche die Joker Karlsruhe noch für später.
Oder Rostock.
Es ist Münster.
Münster ist richtig.
Ja, oh, gut.
Sehr gut. 500 Euro bist du schon mal safe. Ich wiederhole nochmal für dich und alle Zuschauer die vier Joker. Hühler, Telefon-Joker, er darf 45 Sekunden jemanden anrufen. 50-50-Joker, kennt glaube ich jeder. Und dann Extra-Leben-Joker, dass er in der Runde, genau in der Runde, wo er den Joker einsetzt, eine falsche Antwort geben darf. Dann hat er nicht verloren. Und die Rate-Chance, also er darf zwei Antworten nennen. Wenn eine davon richtig ist, hat er die Frage als richtig beantwortet.
Okay, also habe ich jetzt das war mit Münster, Rostock, aber gerade schon ganz
schön
knapp.
War schon klar, also war schon auch ein bisschen schwieriger. Kommen wir zur nächsten Frage, die 1.000-Euro-Frage, Frage Nummer 6. Wer hat die meisten Vorlagen aller Zeiten in der Bundesliga zusammengerechnet? Ist es A, Franck Ribéry? Ist es B, Julian Brandt? Ist es C, Marco Reus oder ist es D, Thomas Müller?
Es ist 100% D, Thomas Müller.
Bist du dir sicher?
Ganz sicher.
Ja, das ist richtig.
Thomas Müller. Ich glaube, das hatten wir in irgendeinem Quiz hatten wir das vor ein paar Wochen schon mal, dass Thomas Müller der Top-1-Vorlagengeber ist.
Ist er mit Abstand, glaube ich, sogar in der Bundesliga. Kommen wir zur Frage Nummer 7, die 2.000-Euro-Frage. Gegen welchen Verein erzielte Robert Lewandowski seine 5 Tore in 9 Minuten? Ist es A, Borussia Dortmund, ist es B, VfL Wolfsburg, ist es C, SC Freiburg oder ist es D, Eintracht Frankfurt?
Also ich bin mir eigentlich ganz, ganz doll sicher, dass es Wolfsburg ist. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Also es war nicht gegen Dortmund. Was war noch?
Dann haben wir noch B, Wolfsburg, C, Freiburg, D, Frankfurt.
Boah. Es ist einer von den drei. Also ich glaube, dass es Wolfsburg ist, aber ich glaube, ich muss hier meinen ersten Joker nehmen. Okay. Und ehrlich gesagt würde ich hier meinen, ich darf zwei Optionen Joker nehmen und wenn einer davon richtig ist, dann zählt's.
Okay, ich will nochmal kurz sagen, du hast jetzt drei mögliche Antwortmöglichkeiten, also für dich im Kopf und davon musst du jetzt zwei aussuchen.
Genau, quasi, ne? Und ich nehme einmal Wolfsburg und was waren die anderen beiden?
Frankfurt oder Freiburg, also C Freiburg, D Frankfurt.
Oh, ich zittere so ein bisschen. Ich möchte Wolfsburg nehmen. Es ist schwierig. Nee, ich will einen anderen Joker. Ich will den 50-50-Joker haben.
Okay. Dann mache ich mal einfach weg A, Dortmund und C, Freiburg.
Okay, also es bleiben Frankfurt und Wolfsburg. Oh Mann. Ich gehe mit Wolfsburg, wie meine Intuition mir gesagt hat.
Wolfsburg ist richtig.
Oh, okay, gut.
Er kam zur Halbzeit rein in der 45. Minute und hat seine 5 Tore in 9 Minuten geschossen. Ja. 2015 war das.
Verrückt, verrückt.
So, das heißt, du hast aber einen Joker weg.
Ja.
Und zwar, das war der 50-50-Joker. Den streichen wir mal weg.
Mhm.
So, dann geht's weiter. 2.000 Euro hast du damit jetzt safe. Kommen wir zur nächsten Frage. Die 4.000-Euro-Frage. Frage Nummer 8. Welcher Verein trägt den Spitznamen die Kraichgauer? Ist es A, TSG 1899 Hoffenheim? Ist es B, VfB Stuttgart? Ist es C, Karlsruher SC? Oder ist es D, SC Freiburg? Die Kraichgauer.
Also es ist Hoffenheim oder Freiburg. Eigentlich peinlich, das muss man eigentlich wissen. Also ich weiß, dass es nicht Stuttgart ist. Das sind die mit dem Brustring. Und Karlsruhe ist es auch nicht. Kraichgau, ich glaube, das ist Freiburg. Es muss Freiburg, oder ist es, das ist Hoffenheim. Es ist so schwierig, weil ich finde, das sind ja beides Teams aus dem Süden.
Du kannst auch sonst einen Joker benutzen.
Ja, dann nehme ich, ich weiß was, ich nehme diesen Joker, dass beide Antworten, wenn ich zwei wähle, dass es richtig
okay ist.
Ich nehme Hoffenheim und Freiburg.
Das ist so gesehen dann richtig, weil die richtige Antwort ist Hoffenheim.
Oh gut, weil ich wäre sonst was mit Freiburg gegangen. Das ist peinlich, tut mir leid an alle da draußen, die sich jetzt offended gefühlt haben.
Ja. Ich glaube, die Stadt Hoffenheim gibt es ja gar nicht, sondern...
es ist Sinsheim.
Es ist Sinsheim und die Region um Sinsheim heißt Kraichgau. So ist das. Okay, kommen wir weiter zur Frage Nummer 9.
Jetzt die muss 8.000 ich zwei Joker Euro.
Benutzen. Ja, du hast jetzt schon zwei Joker verbraucht, du hast aber noch zwei Joker. Ja. Du hast den Real-Life-Anruf-Joker und den Extra-Leben-Joker. Das heißt, ja, du hast in der Runde eine falsche Antwort geben und bist nicht raus. So, Frage Nummer 9, 8.000 Euro Frage. Seit welchem Jahr ist Heidenheims Trainer Frank Schmidt im Amt? Das ist schon deutlich schwerer, ne?
Das ist eine schwere Frage.
A, 2005, B, 2007, C, 2009 oder D, 2011?
Also hier könnte es jetzt wirklich krachen. Weil ich weiß, ich glaube, er ist europaweit der Trainer, der am längsten im Amt ist.
Mhm.
Und ich glaube, er ist jetzt 2005, 2000, sagen wir mal.
Also seit welchem Jahr ist Heidenheims Trainer Frank Schmidt im Amt? Seit A 2005, seit B 2007, seit C 2009 oder seit D 2011?
Ich bin mir echt nicht sicher. Ich möchte bitte den Joker einsetzen, dass ich sozusagen ein Extra-Leben habe.
Okay, du darfst jetzt eine falsche Antwort geben und sonst wärst du da halt trotzdem noch drin.
Die Fragen werden echt schwer. Ich sag 2009.
Ist falsch.
Scheiße, okay.
Das heißt, jetzt hast du noch A 2005, B 2007 oder D 2011. Sonst hast du noch den Real-Life-Anruf-Joker. Ich weiß jetzt nicht, wie gut sich das im Podcast anhören wird. Ist aber die Frage.
Ich bin echt, boah, es ist schwer. Aber zwei Joker für eine Frage anzuwenden, ist auch tough.
Ja.
Ich nehme den Anruf-Joker und ich rufe Ahmed an.
Okay. Auch wenn man das so aufhebt, sagen wir mal so.
Ja, ich hoffe auch, weil was ist, wenn er jetzt nicht rangeht, habe ich dann, werde ich dann einfach nicht, wird dein Joker dann einfach trotzdem abgezogen?
Nein, da hast du jemanden neuen angerufen.
Okay, dann hole ich mal eben mein Handy. Okay, ich rufe Ahmed ran, ich habe mein Handy da, ich hoffe, er geht ran und ich hoffe, er kann die Frage beantworten. Okay. Ich hoffe, man hört es auch im Podcast. Ahmed?
Hallo?
Ja, hi, hi. Ich bin gerade bei Wer wird Millionär mit Isam und ich habe eine Frage und es ist leider keine BVB-Frage, aber ich hoffe, du kannst sie mir trotzdem beantworten.
Das ist crazy, Junge.
Ja, ich weiß, es ist crazy und es ist auch viel Druck. Ich finde es auch echt eine schwere Frage. Und zwar geht es um den Trainer von Heidenheim. Und zwar ist die Frage, seit welchem Jahr er im Amt ist. Und ich habe keine Ahnung, Digga.
Also entweder waren 15 Jahre oder 18 Jahre, aber ich glaube, es waren...
15 Jahre oder 18 Jahre? Okay, weil die Antwortmöglichkeiten, Isam, sag mal die Antwortmöglichkeiten bitte.
Die Antwortmöglichkeiten sind 2005, 2007,
2009 oder 2011.
Du kannst ja erwähnen, dass du deinen Joker schon benutzt hast.
Achso, stimmt, ich habe 2009 gesagt und es war falsch.
Also, okay, es werden 17 Jahre, dann ist es falsch.
2005, 2007 oder 2011?
Er hat noch 15 Sekunden.
Dann glaube ich, es ist 2011, aber ich werde es nicht falsch, also...
Ach, mein Call. Du musst jetzt einen Call geben.
Sag 2011, Junge, sag 2011.
Okay, ich log 2011 ein. Isam, ist es richtig?
2011 ist falsch.
Nein, Ahmed hat mich verkauft.
Die richtige Antwort wäre 2007 gewesen.
Ah,
er kam nämlich im Oktober 2007 im Amt und ist damit der dienstälteste Trainer in Deutschland.
Na gut, Ahmed, dann trotzdem danke für die Unterstützung. Ich küsse dein Herz. Nächstes Mal rufe ich nur noch bei BVB-Fragen an.
Danke.
Alright, viel Spaß. Ciao, ciao.
So, Moritz, du bist jetzt bis zur 9. Frage, zur 8.000-Euro-Frage gekommen.
Das ist hart.
Leider dran gescheitert, Aber du hast nächste Woche die Chance, dich nochmal zu beweisen. Aber ich würde sagen, es war trotzdem ganz gut.
Ja. Naja, gut. Dann muss ich mich damit erstmal zufrieden geben. Ich fand es aber echt eine schwere Frage. Also es schwierig einzuschätzen. So, wir machen jetzt auch ganz schnell mein Quiz, weil wir haben nicht mehr ewig viel Zeit. Und mein Quiz geht so ein bisschen auf den Folgenbeginn zurück, denn dort ging es um Winterneuzugänge. Und ich habe ein kleines Wer bin ich mitgebracht. Und zwar geht es um die mit spektakulärsten Winterneuzugänge, die wir in der Bundesliga je hatten. Ich nenne dir immer einen Fakt. Und nach dem Fakt darfst du einmal raten, von welchem Spieler ich spreche. Wie gesagt, es geht um Spieler, die jedes Mal im Winter in die Bundesliga gewechselt sind.
Okay.
Und alle dieser vier Spieler, die ich mitgebracht habe, sind jetzt nicht mehr in der Bundesliga.
Okay. Ist
auch interessant zu wissen. Alright, wer bin ich? Ich kam im Winter für 22 Millionen aus England, weil ich dort sportlich kaum eine Rolle spielte.
Aus England für 22 Millionen?
Genau, England, 22 Millionen.
Für den Preis kann es gefühlt nur einer von den eher größeren Clubs aus der Bundesliga sein. Aus England, also Bayern hat zum Beispiel Cancelo nur geliehen. Boah, ist das sehr schwierig. Ich mach einfach den nächsten Fakt, mir fällt gar kein
Spiel.
Ich
sag einfach Cancelo. Cancelo ist falsch. Fakt 2. In meiner ersten kompletten Bundesliga-Saison sammelte ich über 30 Scorer-Punkte und wurde in dieser Saison Fußballer des Jahres in Deutschland.
Was? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Er sammelte 30 Scorer-Punkte und wurde Fußballer des Jahres in Deutschland.
Also, er ist im Winter gekommen und dann hat er die Halbserie gespielt und dann in der ersten kompletten Bundesliga-Saison.
Ja, also das heißt, es muss gefühlt ein Spieler von Bayern sein. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Es ist Jude Bellingham.
Nee, es ist nicht Jude Bellingham.
Okay.
Es geht weiter. Fakt 3. Heute gelte ich als einer der besten Mittelfeldspieler der Welt.
Was, das hätte aber Jude Bellingham sein können.
Hätte es sein können.
Heute gelte ich als einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Er kam
aus... In Klammern, ich bin so ein bisschen schon aus meiner Prime auf jeden Fall raus.
Ach, es ist vielleicht ein ganz alter Transfer so. Ah, das wäre dann hart. Warte mal, da muss ich mal überlegen. Er ist dann wahrscheinlich... Das ist schon ein großer Tipp gerade, den du gegeben hast.
Ich habe ja gesagt, es sind mit die spektakulärsten Winterwechsel aller Zeiten.
Okay, dass er aus seiner Prime raus ist, dann ist er wahrscheinlich über 30 auf jeden Fall, vielleicht Mitte 30 sogar. Ich sag Victor Osimhen.
Nee. Okay. Ich gelte als einer der besten Mittelfeldspieler der Welt.
Ja, okay.
Fakt 4, ich bin Belgier.
Oh, Kevin De Bruyne.
Es ist Kevin De Bruyne, über den wir heute schon mal gesprochen haben.
Okay.
Fakt 5 wäre gewesen, ich wechselte im Winter 2014
zu Wolfsburg. Ich wusste gar nicht, dass Kevin De Bruyne 30 Scorer gesammelt hat. Ja? Also in seiner ersten richtigen Bundesliga.
Krass, ne? Hätte ich auch nicht gedacht.
Ja.
Wir machen direkt weiter. Wer bin ich? Ich kam im Winter aus einer Liga, die zwar viele Top-Talente hervorbringt, aber nicht zu den Top-5-Ligen gehört. Ist schwer.
Ja, also aus Niederlande oder Portugal will ich jetzt sagen. Ich sag einfach mal Cancelo.
Nee. Jetzt. Fakt 2. Mein neuer Club zahlte für mich rund 20 Millionen Euro.
Dein neuer Club, wo er jetzt spielt?
Ja, wo er dahin gewechselt ist, jetzt spielt er dort nicht mehr.
Okay. 20 Millionen? Auch wieder ein gutes Sündchen. Jetzt sage ich einfach, was muss er wieder? Ich sag. Ist schwer. Ich sag Odrio Sola, aber ist nicht.
Nee. Fakt 3. Ich wurde später spanischer Nationalspieler und gewann internationale Titel.
Später spanischer Nationalspieler und wo. Begann internationalen Titel. Also er ist Spanier, offensichtlich.
Glaubst du, ja?
Ich habe einen random Call, aber ich glaube, dass das irgendwie nicht ist, aber ich sage es trotzdem einfach mal. Borja Mayoral, der hat bei Real Madrid gespielt und ist dann zu Wolfsburg irgendwie.
Nee, der ist es nicht. Muss ich dich leider enttäuschen. Ich, Fakt 5, ich spiele momentan beim FC Barcelona.
Beim FC Barcelona? Hat in der Bundesliga gespielt. Da gibt es jetzt... Aktuell jetzt bei Barcelona, wer hat in der Bundesliga gespielt? Eigentlich Lewandowski, fällt mir ein, er ist kein Spanier. Ein Spanier, der bei Barcelona gespielt hat.
Der bei Barcelona
jetzt spielt. Der jetzt bei Barcelona jetzt spielt und in der Bundesliga gespielt hat. Boah, da fällt mir gerade nicht so viel ein. Für mich ist es gerade zu schwer, einen Spieler zu nennen.
Also ein Spanier bei Barcelona, der in der Bundesliga gespielt hat.
Fällt mir gerade keiner ein.
Einfach. Echt?
Ne? Also der passen könnte. Ich sag einfach jetzt... Dani Olmo.
Es ist Dani Olmo, richtig.
Wie bist du auf ihn gekommen?
Weiß ich auch nicht. Im Winter 2020 zu Leipzig. Wer bin ich? Spieler Nummer 3. In meiner ersten halben Bundesliga-Saison, also ich kam ja im Winter, traf ich direkt zweistellig.
Zweistellig, halben Bundesliga-Saison. Ich weiß nicht, ob er zum Mittelfeld. Doch, er kam eigentlich zum Mittelfeld. Erling Haaland.
Sofort richtig. Ja. Sehr stark.
Er hat sogar Hattrick geschossen.
Sein erstes Spiel startete er von der Bank und kam rein und hat in weniger als 25 Minuten einen Hattrick gemacht. Okay, Isam, das war fantastisch. Jetzt kommen wir schon zum letzten Spieler. Wer bin ich? Spieler Nummer 4. Fakt 1. Ich wechselte im Winter für 36 Millionen, war aber erstmal lange verletzt und konnte zunächst kaum spielen.
Boah, das ist schwierig. Könnte einiges sein. Ich sage, das ist Jadon Sancho diesmal.
Nee. Fakt 2. Ich bin bekannt für extrem gefährliche Standards.
Extrem gefährliche Standards. Könnte ein Grifo sein. Sonst fällt mir so ein Reus ein, aber der ist ja, könnte von Gladbach zu Dortmund, aber ich weiß nicht, ob er so viel, ob er für 36 Millionen gewechselt ist. Ich sag, ich sag Marco Reus.
Nee. Fakt 3. Ich bin Kapitän meiner Nationalmannschaft.
Du bist Kapitän deiner Nationalmannschaft jetzt. Hast in der Bundesliga gespielt. Chaka, aber er ist nicht so bekannt für extrem gefährliche Standards, würde ich sagen. Fällt mir da jetzt als erstes ein. Alaba ist aber auch nicht für Standards bekannt. In Deutschland ist es auch keiner. Boah, ich bin gerade richtig auf dem Schlauch.
Weiter geht's.
Ich sag einfach mal Kramaric.
Nee. Fakt 4. Ich spiele jetzt mit einem der größten deutschen Talente zusammen in einem Team.
Florian Wirtz wirst du wahrscheinlich damit meinen. Oder Jamal Musiala ist ein 50-50. Also könnte es Kimmich sein. Ist er für 36 Millionen gewechselt oder ist er im Winter gewechselt? Ist das Omar Mamouche.
Wer?
Nein, Mamouche kann es nicht sein.
Mamouche kann es nicht sein, nein.
Ja, weil es entweder Liverpool oder Bayern ist. Deshalb sag ich, ich sag Kimmich.
Nee. Ich wechselte 2021 zu RB Leipzig.
2021 zu RB Leipzig. Boah.
Spiele ich jetzt mit einem der größten deutschen Talente zusammen in einem Team.
Das muss ja jetzt eigentlich bei Bayern sein. Ist für seine Standards bekannt. Das verwirrt mich gerade.
Gerade in den letzten Wochen auch wieder unfassbare Standards geschossen. Aber ich weiß nicht, ob du das so verfolgst. Das ist vielleicht sogar schon...
Ich bin da ein bisschen komplett auf den Schlauch. Ich sage einfach mal Ekitike erstmal.
Nee.
Bei Liverpool? Okay.
Ich bin Mittelfeldspieler und komme aus Ungarn.
Ja, dann ist es Szoboszlai.
Richtig, Dominik Szoboszlai. Ist im Winter 2021 zu Leipzig gewechselt, spielt jetzt in Liverpool und schießt unglaubliche Freistöße.
Ja. Hast du absolut recht.
Aber ich sag auch ehrlich, es war ziemlich schwer, dieses Quiz dieses Mal.
Ja.
Trotzdem hast du dich ganz gut geschlagen, Isam, und wir sind jetzt bei 1 Stunde 30. So eine lange Folge hatten wir lange nicht mehr. Ich hoffe, ihr Zuhörer da draußen hattet Spaß beim Zuhören, konntet etwas mitraten und auch Kickbase und Bundesliga-Knowledge mitnehmen aus dieser Folge. Wir hören uns ansonsten kommenden Mittwoch mit einer weiteren Folge Ohrjubel. Von mir war es das. Ich klinge mich hier schon mal aus. Isam, du hast die letzten Worte.
Eine super Folge. Mir hat es richtig Spaß gemacht, Moritz. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Da sind wir gerade richtig aktiv und... lasst gerne da auch eine Bewertung da oder auch bei Spotify. Und jetzt viel Spaß beim Outro.
Bis dahin. Ciao, ciao. Das war's mit dieser Folge Ohrjubel. Lasst uns gerne eine positive Bewertung und einen Kommentar da und schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei.
Jeden Mittwoch um 0 Uhr eine neue Folge Ohrjubel. Bis nächste Woche, euer Moritz und Isam.